zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Streckenführung. Unser heutiges Thema ist Kontrollverlust.
Und Kontrollverlust ist unsere 50. Folge.
Yay!
Auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt 50 Folgen diesen Podcast gemacht, alle zwei Wochen mit, also im Grunde keine Unterbrechung, weder für Sommer noch für sonst irgendwas. Also, wir hatten einmal eine 3 Wochen Pause und mehrere Sonderfolgen,
die wir noch dazwischen geworfen haben.
Genau. Leider kann man auch seine Lebensumstände, um auf Kontrollverlust zu gehen, nicht immer perfekt kontrollieren.
Man kann nur versuchen, sie so angenehm wie möglich zu gestalten. Und in diesem Sinne haben wir leider eine kleine Änderung zu verkünden. Bei mir haben sich einige gesundheitliche Sachen verändert. Und bei uns beiden sind die Lebensumstände auch anders geworden. Deswegen können wir es nicht mehr ganz so laufen lassen wie bisher.
Ja, also wir werden jetzt keine große Pause machen, ohne dass wir wissen, dass wir jeweils wiederkommen. Also wir bleiben euch erhalten, aber wir gönnen uns längere Pausen zwischen den Sendungen und gehen auf ein Default von alle 4 Wochen. Also es kann passieren, dass wir öfter senden, aber geht einfach davon aus, dass es monatlich stattfindet.
Und da ihr sowieso abonniert seid, kriegt ihr ja die Meldung, wenn wir was online gestellt haben.
Genau, und wir sehen, wie wir uns mit dem Rhythmus fühlen.
Genau. Und hoffen, dass es nicht auf Dauer ist, aber wir schauen mal, wie es läuft.
Genau. Kontrollverlust ist ein Thema, das sich mehrere von euch gewünscht haben, auch an unterschiedlichen Zeitpunkten. Und
lieben Gruß.
Genau, und unter anderem wurde sich das gewünscht, als hier Frosty PNP eine Folge zu Kontrollverlust gemacht hatte. Und als wir über Werwölfe gesprochen wurden, haben wir auch nochmal Rückmeldungen dazu bekommen, dass es doch interessant wäre, da auch über Primal hinaus drüber zu sprechen. Und im Rollenspiel-Diskurs ist Kontrollverlust ja auch immer wieder ein Thema, halt, wer hat Erzählrechte, wie sieht es aus mit Player Agency, dass die Spielenden eben auch eine Kontrolle über den Erzählfluss und was nicht alles haben. Also da wird aber auch Kontrollverlust sehr oft als etwas grundsätzlich Schlechtes in den Raum gestellt.
Ja, und deswegen sind wir offensichtlich so oft gebeten worden, darüber zu reden. Wir machen das gerne.
Genau, und die Leute sehen auch eine Überschneidung unserer Themen da. Und
sehen, wo wir dazu vielleicht was zu sagen haben.
Genau, deswegen machen wir unsere 50. Folge auch, wofür wir berüchtigt sind, und vergleichen BDSM und Rollenspielthemen und fangen, glaube ich, mit dem BDSM an, wo die Leute sich halt vorstellen können, wie Kontrollverlust, ich sag mal, differenziert betrachtet wird.
Mhm, wo man sich vielleicht gut vorstellen kann, dass die Abgabe von Kontrolle im BDSM durchaus eine Rolle spielen kann.
Genau, Verlust klingt halt auch immer so, als wäre es irgendwie,
als wäre es, als würde man versuchen, es festzuhalten, aber es gelingt einem nicht.
Genau, und Abgabe ist vielleicht auch einer der besseren Begriffe.
Mhm. Wenn wir jetzt über BDSM reden, dann ist es für gewöhnlich absolute Absicht, wie viel Kontrolle man abgibt und wie viel man behält.
Also oft, es gibt natürlich auch Momente, wo einem die Kontrolle entgleitet, weil irgendwas gerade einfach einen mitnimmt in eine Richtung. Das kann passieren, das kann auch bei Vanilla-Sex passieren, das kann auch beim Geschichtenerzählen passieren.
Mhm.
Also das natürlich das, aber generell gibt es eben auch eine sehr absichtliche Abgabe von Kontrolle oder das Übernehmen von Kontrolle sehr absichtlich.
Mhm.
Und lass uns einfach ein bisschen drüber reden. Das Klischee im BDSM ist natürlich, die Top-Person hat die Kontrolle und die Bottom-Person gibt sie ab.
Mhm. Und zwar 100%.
Ja, also manche Leute stellen sich tatsächlich so vor, du hast keine Macht mehr über dein Leben und die andere Person muss für alles entscheiden.
Mhm. Das kann durchaus vorkommen. Es gibt Formen im BDSM, die so sind.
Ja.
Ist aber eigentlich nicht die Regel. Also es ist nicht, bei weitem nicht als das Generelle, wie BDSM gelebt wird.
Genau, und dass die Kontrolle in eine Richtung fließt und so, ist schon genereller, aber halt auch nicht universell.
Genau.
Worüber jetzt welche Person Kontrolle hat, ist Teil von Konsentabsprachen.
Mhm. Und es kann auch in jede Richtung gehen. Also, komplexes Thema. Wir schlüsseln ein bisschen auf. Gerade im DS-Bereich, also
Dominanz und Submission,
wird oft die Kontrolle über einen Aspekt des Lebens abgegeben oder über mehrere Aspekte des Lebens.
Genau, und manchmal auch einfach auf Zeit. Oder für die Dauer eines Spiels, was auch immer das Spiel, in welcher Zeit auch immer das läuft.
Genau, das kann halt eine Session sein von ein paar, ich sag mal, Stunden. Das hofft man ja immer, dass man so lange Zeit hat füreinander. Das kann für ein paar Tage sein, das kann für ein paar Wochen sein, das kann für so lange diese Beziehung geht sein. Ja, unterschiedlich.
Punktuell, was auch immer, genau.
Genau, immer wenn dieser Fall eintritt, dann kann es sein. Das kann zum Beispiel von der Bottom-Person ausgelöst werden, dieses Wenn dann.
Ja,
auch, ne? Also das ist jetzt kein Top entscheidet immer.
Genau, es ist alles eine Frage von Wünschen und Absprachen.
Genau.
Beispiele, also man hört von Orgasmuskontrolle zum Beispiel im BDSM-Bereich viel. Das ist nichts, womit ich jetzt groß spielen könnte, aber es ist was Leute halt machen, dass eben entweder ja halt Orgasmen verboten werden für eine Weile oder ja ruiniert.
Oder möglichst viele ausgelöst.
Genau, genau.
Besonders schön gestaltet werden, auch möglich.
Kein Mechanismus, mit dem ich mich beschäftige. Hast du da irgendwas, was du zu sagen kannst?
Nicht wirklich viel. Ich hab gern welche. Ich wäre eher für je viele, so prinzipiell, aber das ist nicht wirklich Orgasmuskontrolle in meisten, also wie ich es auch umsetze.
Dann gibt es natürlich Kleiderordnung, ist natürlich auch so ein Klischee-Ding vom du trägst ein Halsband, immer wenn wir in der Session sind, zu du trägst ein Halsband durchgehend, zu ich suche aus, was für Unterwäsche du trägst.
Genau. Oder ich suche aus, welche Kleidung du trägst, wenn wir zu Veranstaltungen BDSM Mega Natur gehen.
Ja, oder man als Bottom-Person kann man sagen, hier sind zwei Outfits, sag mir, welches ich tragen soll. Also man kann auch sozusagen die Kontrolle in dem Moment über eine Entscheidung abgeben. Um mal ein Beispiel für was sehr Punktuelles zu geben.
Ja.
Das muss ja auch nicht mal dann notwendigerweise vollständige Absprache sein, und wenn die Top-Person sagt, ist mir egal, dann wurde die Spieleinladung offenbar nicht angenommen.
Ja, ja. Aber ich glaube auch, dass das etwas ist, das nicht unbedingt nur in DS-Beziehungen vorkommt.
Nein, ich glaube, dass in DS-Beziehungen hat es eine andere Komponente. Ja, wie viele Sachen kann ja. Man kann es halt durch Framing verändern, was eben als einen Teil von BDSM wahrgenommen wird. Was aber auch einfach eine Frage sein kann, was sieht besser aus.
Ja. Um weitere Aspekte des Lebens zu nennen, die da reinfließen können, gemeinsame Freizeitgestaltung. Dass eine Person einfach das letzte Wort hat, wenn es darum geht, was man gemeinsam unternimmt. Wie gesagt, auch hier, das heißt nicht, dass die andere Person keine Vorschläge machen darf, sondern nur, dass eine sich quasi innerhalb dieser Beziehung das Recht nimmt oder bekommt, die endgültige Entscheidung zu treffen.
So kann man das auslegen, mit der Freizeitgestaltung, oder halt auch einfach, dass hier ich lege die Kontrolle über die Planung unserer, was auch immer der nächste Zeitabschnitt ist, in deine Hände, sodass die Top-Person gestaltet die Session zum Beispiel, ohne ja jetzt komplette Diskussion, und ja, schafft eben Erlebnis oder Überraschung dadurch. Oder ja, sucht aus, welches Restaurant man essen geht. Also es können, ist halt natürlich auch wieder sehr graduell veränderbar, und halt Beispiele wie sucht aus, wohin man essen geht, oder eben dem, mit dem man fragt nach, welche Kleidung man tragen soll. Merkt ihr auch schon, es gibt Dinge, wo man auch in einer Vanilla-Beziehung teilweise die Kontrolle abgibt, freiwillig, weil man sich was davon verspricht. Also man kann natürlich immer noch sagen, nee, ist nichts für mich, also, aber es ist auch ein BDSM.
Ja.
Möglich. Also das, natürlich ist das dann, man durchbricht die Spieldynamik. Das wäre halt nicht der Fall, aber man würde eventuell auch jemanden enttäuschen, wenn die Person einem zur Überraschung ein Restaurant einlädt und man sagt dann, nee, es ist nichts für mich. Also das ist auch, auch dieser Enttäuschungsaspekt, oder der man bricht eine Erwartung, ist halt auch in Vanilla-Kontexten da. Aber dennoch gibt es eben auch in diesen Dating-Kontexten oder Beziehungskontexten eine Möglichkeit, Kontrolle abzugeben, absichtlich, weil man eben sich davon hofft, dass das Erlebnis besser wird.
Also wenn ich meinem Partner anbiete, dass er aussuchen soll, wo wir essen gehen, dann ist das keine DS-Sache, sondern es ist einfach eine Sache davon, ich finde schon was ich lecker finde, aber such du aus, worauf du Lust hast, damit wir auf jeden Fall einen schönen Abend haben. Wenn jemand irgendwie ein bisschen, ja, einfach in dem Moment Hunger auf was Bestimmtes zu essen hat.
Genau, und so. Um das Beispiel weiterzuführen, du hast ja, wie du schon in der Speis- und Trankfolge erzählt hast, ein paar Einschränkungen, was du essen kannst. Diese Limits sind ihm natürlich bei der Auswahl bekannt.
Genau.
Das heißt eben, und das wäre auch so.
Er wird dann nicht ins Zwiebelrestaurant gehen, genau, wo ich nichts essen kann.
Genau, und das ist halt auch im BDSM so, weil wenn man die Kontrolle abgibt, die Limits sind dann halt immer noch bekannt und werden wenn das eine funktionierende Beziehung ist und man Rücksicht auf die andere Person nimmt, auch berücksichtigt.
Ja. So funktioniert das halt, wenn man eine gute Partnerschaft hat.
Ja, man kann natürlich auch nur mit dem Anschein von Kontrollabgabe spielen. Also ich glaube sowieso, die komplette Abgabe ist eher eine Ausnahme und für den Rahmen von Sessions. Also ansonsten, also so wie du machst keine Bewegung, die ich dir nicht befohlen habe, ist halt ein Zustand, der, mit dem du keinen Alltag führen kannst.
Ja, das ist vielleicht mal für ein, ich würde jetzt hier so, sogar Minuten ansetzen.
Ja, wenn man Atemkontrolle reinbringt, auf jeden Fall. Also, ne, es gibt ja so Vakuumbetten-Dinger, wo du Atemkontrolle tatsächlich einfach machen kannst. Und das ist halt etwas, was wirklich nicht alltagsträglich
ist. So eins haben auch sehr wenige. Diese Dinger sind schweineteuer.
Ja, also man muss es wirklich wollen.
Mhm. Aber das hat halt auch die Größe eines Bettes, kostet sehr viel Geld und ist aufwendig von der Anwendung. Und man muss sich mit der Sicherheit von den Dingern sehr gut auskennen, bevor man es benutzen kann. Also wirklich nichts für den Alltag.
Ja, aber im Extrem kann man den Leuten dann tatsächlich komplett die Bewegungsfähigkeit nehmen.
Und noch Atemkontrolle dazu.
Genau, also das wäre halt sozusagen eine sehr, sehr komplette Kontrolle.
Aber halt auch eine Sache, was für ein paar Minuten.
Genau. Und ich weiß, bestimmt spielen Leute auch länger damit, aber es ist halt nicht alltagstragbar.
Ja, aber du machst es nicht dauerhaft an. Das ist wieder so ein egal.
Genau, man kann natürlich auch Kontrolle anders auslegen, als komplett alle körperlichen Funktionen zu kontrollieren, sondern eben halt ich weiß immer, wo die Person ist oder so etwas. Aber auch das ist halt ein Anschein. Und es existieren halt immer Sicherheitsmechanismen und die Metaebene. Also, dass man mal konsensuell eingewilligt hat.
Ja.
Und auch konsensuell wieder rausgehen kann, ist halt eine Voraussetzung. Und somit ist jegliche Kontrollabgabe im BDSM natürlich eine, die nur momentan ist und sich so anfühlt, als ob, aber es ist ja selten halt wirklich, wirklich.
Gut, wenn man jetzt von tatsächlichen körperlich einschränkenden Maßnahmen, Fesselungen, Vakuumbetten und so weiter, die sind natürlich eine faktische Einschränkung in dem Moment.
Ja, genau, da ist eine Kontrolle über deine Bewegungsfreiheit.
Genau. Alles andere ist eigentlich, ja, ne. Die andere Person hat immer nur so viel Kontrolle, wie man gerade abgibt. Ja. Wie man dieser Person gerade überträgt und wie sehr man nach dem handelt, was diese Person von einem möchte. Man kann im Prinzip jederzeit Nö sagen.
Genau, das ist auch wichtig.
Ja.
Wenn ihr mehr über halt noch extremere Sachen wie halt Consent und Non-Consent hören wollt, wir haben eine Folge über Sicherheitstechniken, um den 50. Folgen Zahl der Referenzen Counter hochzuziehen.
Ja, ich glaube, wir werden auch auf ein, zwei andere Folgen zu sprechen kommen.
Ja, vieles im BDSM geht ja über Reaktionen. Man hört aber davon an, dass Leute sich als ReaktionsfetischistInnen beschreiben.
Ja, hi hier, ich zum Beispiel.
Genau, weil die Reaktion der Partnerin was ausmacht.
Ja, also eigentlich ist es die Reaktion, der eigentliche Anreiz. So.
Ja, man kann eben ja einfach, indem man reagiert oder indem man Reaktionen zulässt oder kontrolliert, kann man auch als Bottom halt mehr Anreize geben. Und manchmal möchte man da gar nicht so kontrolliert sein, zum einen, und zum anderen, es ist super schwierig, unwillkürliche Reaktionen oder ihr Ausbleiben zu kontrollieren und zu filtern. Also ja, natürlich kann man vortäuschen, dass man jetzt gerade irgendwie das einem wehtut oder was auch immer. Aber
im Endeffekt kann man diese Sachen von außen nicht kontrollieren. Es ist einfach, die Reaktionen kommen auf das, was man tut, und sie kommen auf die Weise, wie es ankommt.
Genau, man kann sie hoch oder runter spielen, aber erstmal ist die Reaktion halt da so.
Genau. Aber das, wo du sagst, hoch oder runter spielen, das ist natürlich was, wodurch man als sowohl Bottom als auch Top-Person immer ein bisschen steuern kann. Also damit kann man halt einfach wieder beeinflussen, wie das ankommt, was man erlebt, und kann dadurch entweder mehr, weniger vom Gleichen, was anderes. Man kann halt ein bisschen Einfluss nehmen, was die Person annimmt, wie du es empfindest, und wie sie darauf wieder reagieren möchte.
Genau, Empathie kann auch eine große Rolle spielen, wenn man sozusagen mitfühlt, wie andere Leute halt reagieren. Und ich glaube, dass halt eben, wenn man Reaktionsfetischisten spielt, ein komplett kontrolliertes Spiel nicht so wirklich das ist, was man möchte. Sondern man möchte halt man möchte auch die Reaktion haben, man möchte sie nicht nur versiweise ungefiltert, aber genuin.
Ja. Ja, die müssen schon echt sein. Aber das heißt nicht, dass man nicht, um wieder Reaktionen hervorzurufen, nicht auch seine eigenen Reaktionen wieder
natürlich
beeinflussen kann.
Aber es ist halt auch so, man kann ja je nach Umständen unterschiedlich reagieren. Mhm. Also wenn man sich irgendwie stößt, kann man halt entweder laut fluchen oder aussagen oder vielleicht auch einfach nur scharf einatmen.
Zurücktreten auch noch.
Gegenschritt. All dieses hast du prinzipiell, wenn du BDSM geschlagen wirst, auch. Also du kannst
zurücktreten.
halt jeweils die Möglichkeit eben, ja, das, ja, deutlich zu reagieren. Natürlich gibt es manchmal Sachen, die der erste Impuls sind, aber ja, je nachdem, wie es halt gerade beschaffen ist und was die gemeinsame Vorliebe ist, dann tut man halt das eine oder das andere. Mhm. Darüber sprechen, welche Reaktion erwünscht, ist natürlich auch schwierig, weil manchmal...
Ja, die sind halt oft einfach... Dadurch, dass sie genuin sind, lässt sich das halt auch oft sehr schlecht kontrollieren.
Ja, manche Sachen hilft es, wenn man vorwarnt. Mhm. Also wenn Leute halt zum Beispiel zum Weinen neigen oder so, das kann halt total als, okay, fuck, meine Spiegelneuronen sorgen, dass ich jetzt Mitleid habe, führen. Und auch wenn die andere Person eigentlich Spaß hat, aber es ist halt so ein...
Ja, aber die Person, die Schmerzen ausgelöst hat, hat dann vielleicht keinen Spaß mehr.
Genau, das ist halt so, was man eventuell warnt, man so davor spricht darüber, was und so... Warum kann das was auslösen, kann dann auch eventuell halt sowas wie, okay, wenn ein Slow Word verwendet, eine Sicherheitstechnik, so um zu warnen, hey, wenn wir jetzt weitermachen, kann es sein, dass ich anfange zu weinen. Und dann kann ich.
Und manche wären dann vielleicht so, yes, und andere sind dann vielleicht mehr so, oh, dann schalte ich auf einen anderen Gang.
Ja, oder auch in der Tagesform auch.
Ja.
Ob man halt gerade meint, okay, da komme ich gut mit klar. Oder ob es ist so, ja, nee, heute ist das nicht die Reaktion, auf die ich spielen möchte. Mhm. Und genau, also über Reaktionen reden ist auf jeden Fall, also seine eigenen beobachten, kann hilfreich sein, eben weil es für so viele so wichtig ist. Ja, natürlich haben wir schon über Fessel, Knebel, andere Einschränkungen geredet. Das ist natürlich Kontrollverluste.
Wir hatten eben gesagt, die sind halt physischer, aber je nachdem, wie man sie gestaltet, können die halt genauso physischer, aber auch psychischer sein. Das ist halt auch kein Kippschalter.
Genau, und ja, natürlich sind die unterbrechbar. Mhm. Aber wo sie halt zum Beispiel von sowas wie einem DS-Ding, wie sich von Leuten das befehlen lassen. Es gibt immer noch den Akt des Unterbrechens, nämlich einfach nichts zu machen, was gesagt wird.
Ja.
Aber ja, genau, halt der Akt des Unterbrechens wird von eben so einem Klarordnungsding, ja, ich das Halsband halt ab, weil ich es nicht tragen will gerade. Mhm. Auch das ist ein Akt des Unterbrechens und der wird bewusst unternommen und wird auch sichtbar in dem Moment, aber jetzt der Akt des Entfesselns, wo man die Hilfe von dem anderen braucht, das ist ein größerer.
Und eventuell auch zeitaufwendiger.
Mhm. Aber hier, lass mich mal als Bottom-Person fragen, warum möchte ich die Kontrolle über jemanden haben?
Ja, ich sag mal, das Offensichtlichste für mich ist, dass es eine gängige Machtfantasie auch ist. Mhm. Das sollte man auch vielleicht gerade im Rollenspielbereich niemandem sagen müssen, dass da durchaus nicht nur im BDSM-Bereich für viele Leute einfach eine Machtfantasie ist, die sie vielleicht in der Realität gar nicht ausleben wollen. Mhm. Vielleicht doch. No judging. Aber die halt in erster Linie sich Fantasiebereiche suchen oder ne, im sexuellen Bereich sich da aufhalten, wo man tatsächlich Fantasien in die Richtung hat und Interessen in die Richtung hat, die Kontrolle über etwas oder jemanden zu bekommen. Mhm. Gleichzeitig würde ich für mich auch sagen, da bin ich definitiv nicht alleine, dass Kontrolle haben über eine Situation oder eventuell auch über jemanden, das kann Sicherheit geben. Oder Unsicherheiten verringern, rausnehmen.
Auf jeden Fall, das kann ich auch eben aus ganz nicht BDSM-Kontexten, aber auch aus BDSM-Kontexten, wo ich eben ja, für mich eine sichere Umgebung schaffe, sagen, dass ja, ein gewisser Grad von Kontrolle kann da hilfreich sein. Oder eben auch einen gewissen Grad von Kontrolle zu behalten.
Ja. Und ich glaube, wenn man da in die Top-Richtung neigt, kann es einfach sein, dass man mehr Kontrolle braucht, um sich sicher zu fühlen und gehen lassen zu können.
So, auch, dass man sich ja auch ein bisschen hochspielen kann. So. Mhm. Und ja, im Leben hat man ja oft sehr wenig Kontrolle.
Ja.
Und da, ja, also da kann es für viele sehr angenehm sein, eben einen kontrollierten Raum zu haben.
Genau, einen Raum zu haben, in dem man eben die Kontrolle hat und innerhalb dieses Kontextes die Sicherheit daraus gewinnt. Aber wie du gerade sagtest, das klingt auch so, als wären diese Punkte für Bottoms auch nicht unrelevant.
Ja, Aber es ist, ich glaube, es ist Typsache, was einem angenehm ist und was einem Sicherheit gibt. Aber ja, ich glaube auch, dass einfach in einem DS-Kontext zu stehen, kann sich wie Kontrolle anfühlen. Also man ist sicher darüber, welche Regeln gelten. Die sind abgesprochen, sind kommuniziert. Und durch mein daran halten, habe ich auch Kontrolle darüber, was passiert. So. Also ich weiß, wie sozusagen was die nächsten Schritte sind, was ich handle, wie ich handle, ich kann es halt je nach Spielkontext, weil halt Brad ist, eventuell auch nicht befolgen und mit dem Wissen, dass dann vorher in einem Rahmen abgehandelte Konsequenzen passieren. Und ja, ich glaube einfach letztlich, wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, ich habe den Grad von Kontrolle, den ich in dieser Situation möchte, ist das cool und gut. Und das kann eben auch sein, dass man als Bottom sehr viel Kontrolle hat, wenn man an unsere Folge zu Service, also sind alle Spielleiter in Dienstboten, denkt, dann ist es auch eine okay und valide Spielart zu sagen, ja, ich habe als Bottom sehr viel Kontrolle über die Situation und Top macht trotzdem irgendwie sadistische Dinge, aber es ist halt nicht die dominante Person zum Beispiel vielleicht gerade.
Ja.
Oder nicht dominant im Sinne von Kontrolle über den Raum.
Ja, genau. Wie gerade gesagt, bei DS kann es sein, dass eben durch die klare Verfassung von Regeln die Bottom-Person die volle Kontrolle über die Konsequenzen hat.
Oder zumindest ob.
Genau, ob. Die volle Kontrolle darüber hat, ob irgendetwas negative Konsequenzen auslösen kann, weil sie ja weiß, was gewünscht ist und was nicht gewünscht ist.
Genau, und gleichzeitig kann man ja auch seine Fehlerkultur im BDSM vorher selber bestimmen. Also, ob es schlimm ist, etwas zu probieren und es nicht, wenn es nicht klappt. Also man kann ja einfach sagen, ja, es gibt hier Regeln und wir tun unser Bestes, uns daran zu halten.
Ja.
Weil man muss ja nicht immer mit Strenge und Strafen spielen, wenn man das nicht möchte.
Ganz genau, es gibt ja einfach tausende an Spielarten, wie man es ausgestalten kann.
Genau, man muss auch gar nicht so die Deutungshoheit abgeben, wer einen, also sowas über die eigenen Handlungen, dass halt sozusagen die Top-Person automatisch zu beurteilen hat, ob das gut oder schlecht war. Das ist nicht notwendig, damit BSM funktioniert.
Mhm.
Und manchmal ist ja einfach die Reaktion sozusagen die Belohnung, aber ja.
Ja.
Und ja, man kann Kontrolle auch abnehmen oder abgeben, um Stress abzunehmen. Also ja, es kann super anstrengend sein, Kontrolle zu haben über etwas.
Und wenn es für andere Personen weniger anstrengend ist oder sie es auch einfach nur als Service machen wollen, können sie für eine andere Person die Kontrolle abnehmen, um deren Stress abzubauen.
Ja, wenn es halt so, ja, ich habe Probleme mal zu organisieren, in welcher Reihenfolge ich jetzt irgendwie Dinge tun soll für die gemeinsame Partyvorbereitung, um es mal nicht so ein super 24/7 Altersding zu machen. Dann kann es durchaus sein, dass Top einfach sagt, hier, jetzt zieh das an und zieh das an und dann mach das und jetzt schmink dich. Bitte in Rot.
Ich leg dir die Schminksachen raus, dann weißt du, was geht.
Genau, aber diese Entscheidung raus. Es kann sich vielleicht befreiend anfühlen. Für andere Leute wäre es halt Höllenstress.
Ja. Es ist halt Typsache, worauf man steht und worauf man nicht steht und was einem Stress bringt und was einem Stress nimmt.
Genau, ja, was einem gut tut. Das muss ja nicht mal, also diese Art von DS-Zeug muss ja nicht mal erotisch sein. Es kann ja auch einfach eben tatsächlich einen genuinen Service für den Alltag sein.
Genau, wenn eine Person von solchen banalen Alltagsentscheidungen gestresst ist und die andere Person keine Probleme damit hat, diese Entscheidung zu treffen, gar kein Problem, das einfach zu machen. Ja.
Geht übrigens genauso umgekehrt, servicemäßig von der Bottom-Seite, sowas wie, mach dir keine Gedanken, ich kleide dich an, schminke dich so, wie sagen wir hier, Leibdiener in Zofen-Kontext. Also man kann es ja genauso framen,
ja,
dass es ein Service ist, das für die Top-Person zu machen, dass die sich eben die Gedanken nicht machen muss.
Mhm. Genau, das muss nicht mal immer von Top-Seite sein.
Ja, und ich sag mal, ein paar von den Sachen lassen sich sicherlich auch auf Spielleitung übertragen, um mal direkt den Vergleich anzufangen.
Mhm.
Also, Spielleiten ist anstrengend, aber ich mach's gern für euch. Es ist halt, gibt es ja oft, dass Leute wissen, ja, Spielleiten ist was das braucht. Halt Vorbereitung, da brauche ich mir, muss ich viel Gedankenaufwand betreiben und sowas, aber ich mache es halt gerne. Und das ist halt eben auch dieses, ja, ich weiß, das ist eine anstrengende Aufgabe. Ich übernehme sie sozusagen für dich und nehme dir. Dann müssen andere sie nicht machen.
Mhm.
Weil ich mache sie an sich gerne.
Oder vielleicht macht sie jeder von uns gleich ungerne. Aber eine Person ist dann der Meinung, ja, aber damit wir gemeinsam spielen können, mache ich es halt.
Genau, oder mir bereitet es weniger Stress.
Warum? Genau, mir bereitet es weniger Stress, mir macht es weniger aus, das ist für die Gruppe, mich hinzuwerfen, das zu tun.
Ja, bei anderen ist es halt auch so, ich habe Ideen und ich will sie umsetzen. Das kann halt auch, also bei BDSM kann das auch ein Grund sein, wenn man Kontrolle will. Mhm. Ich brauche eine gewisse Kontrolle über die Situation, weil ich habe eine Idee, eine Vision und die möchte ich jetzt hier durchziehen. So, ich möchte Ich möchte jetzt das schaffen, dieses Szenario.
Ich habe hier eine Abenteueridee. Und ich möchte das Szenario aufbauen, damit das so cool wie möglich gemeinsam umgesetzt wird.
Genau, manches für Sachen kannst du als selber machen.
Ja.
Die andere Seite der Münze ist natürlich, warum möchte ich Kontrolle abgeben? Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen, Stress rausnehmen und sowas.
Mhm.
Aber wo wir bei den coolen Ideen und Geschichten sind, Überraschung. Überraschung ist ein Grund, warum man Kontrolle aus der Situation nimmt. Das kann eben auch das, warum lasse ich mich zum Essen in ein Restaurant einladen, das ich vorher nicht ausgesucht habe. Weil Überraschung.
Mhm.
Was Unbekanntes reinbringen.
Manchmal mag man sich einfach auf die Ideen und Fantasien von jemand anderem einlassen.
Genau.
Und sich überraschen lassen, was kommt.
Man hört auch oft, ich möchte das Gehirn ausschalten. Also ist jetzt nicht so mein,
ja,
mein Ziel persönlich.
Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir so, hä?
Why, how? Ja.
Genau, vor allem, also why ist ein Punkt. Weil wenn ich mein Gehirn ausschalte, dann kann ich ja gar nicht mehr während der sexuellen oder BDSM-Handlungen dumme Sprüche bringen. Ist ja voll blöd.
Ja, das ist so und damit Red Problems, ja.
Ist nicht nur. Also auch völlig unbrettig. Das ist einfach mein sexy Modus.
Mhm.
Mein Mund wird dadurch nicht ausgeschaltet, mein Gehirn wird dadurch nicht ausgeschaltet. Ich kann auch mit vollem Mund reden.
Mhm.
Und das How ist aber mein größeres Problem.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall, also genug Leute erleben es, als dass es ein Klischee ist.
Mhm, das, also nicht ein Klischee, auch tatsächlich ein geäußerter Wunsch, ein häufiges Vorkommnis.
Genau, und ich denke, nicht nachdenken und planen müssen. Das
kann durchaus entspannend sein.
Genau, und das spielt ja wahrscheinlich eine Rolle, und dass man halt nur reagieren und handeln muss.
Mhm.
Und ja, cool, wenn euch das einen Vorteil bringt, dann ja, aber sehr cool. Wir sind halt nicht die Personen, die euch das aus eigener Erfahrung erklären können.
Ja.
Kommentiert gerne dazu und erklärt uns auch gerne, wie es sich anfühlt.
Mhm.
Und ja.
Ich weiß nicht, ob es ein Vergleich ist dazu, aber es können eben auch Rausch- oder Trancezustände entstehen, wenn man die Kontrolle abgeben kann.
Ja, oder einfach durch Räusche und Trancezustände verliert man die Kontrolle.
Mhm.
Also bis zu einem gewissen Grad.
Ja.
Es ist halt auch wieder kein Kippschalter, die Kontrolle ist komplett weg, aber es ist halt, es passiert.
Mhm.
Also es gibt natürlich klassische Endorphin-Highs, die beim BDSM passieren können. Das ist halt für viele der Reiz am Masochismus.
Ja.
Dass halt einfach durch die Schmerzen, durch das Erleben werden Hormonspiegel verändert. Und das ist durchaus ein Rauschzustand.
Ja, ich habe da persönlich durchaus mal den Zustand kennengelernt, der in einer Bubble von mir Fliegen genannt wurde. Als Umschreibung für diesen Rauschzustand. Und ich muss dazu sagen, ich bin generell kein besonders großer Fan von Kontrollabgabe bei mir.
Mhm.
Aber das war ein Moment, wo ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper oder irgendwas hatte. Ich war einfach in diesem Rausch. Es hat sich alles toll angefühlt. Es war angenehm, es fühlte sich auch irgendwo befreiend an. Und es ist gekommen durch eine sehr intensive Session, unter anderem mit viel Schmerz.
Mhm.
Fand ich eigentlich sehr cool. Und ja, für mich war es eben sehr überraschend, weil ich eben einen Verlust von Selbstkontrolle hatte. Es gleichzeitig aber nicht unangenehm fand, was sonst eigentlich für mich häufig so ist, dass wenn ich Kontrolle, da ich sie nicht seltenst freiwillig abgebe, wenn ich sie wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Kontrollverlust,
ja,
fühlt es sich für mich für gewöhnlich unangenehm an.
Aber in dem Fall nicht.
In dem Fall nicht. Man hört immer wieder davon, sowas kann einen Drop verursachen. Also,
ja,
dass man im Nachhinein, weil man so viel Endorphinausschüttung hatte, dass man sich dann schlecht fühlt, weil man keine Glückshormone mehr ausschütten kann.
Genau, die Rezeptoren sind halt voll. Also sie,
ja.
Man schüttet sich vielleicht auch aus, aber die Rezeptoren können sie nicht.
Können sie
nicht
mehr aufnehmen und
genau, das
es ist, fühlt sich alles leer an.
Deswegen sowas wie halt, es gibt ja so Tipps wie nach der Session irgendwie Leute warm einpacken oder ihnen Schokolade geben. Also das hilft tatsächlich, um die Rezeptoren wieder ein bisschen schneller in Schwung zu bringen. Und ja, so ein körperlicher Drop ist halt nicht notwendigerweise dasselbe wie so ein emotionaler Drop. Also du kannst emotional komplett okay sein, du kannst trotzdem gerade dich nicht glücklich fühlen, weil Hormondinge.
Genau, ich hatte das nicht.
Das macht es natürlich noch besser.
Jemi. Also ich habe tatsächlich nie einen richtigen Drop gehabt. Also auch keine Ahnung warum.
Das ist wahrscheinlich aber Glück im Hormonhaushalt in diesem Fall.
In diesem Fall. Betonung auf, in diesem Fall. Aber ja, das hat es für mich zu einer sehr schönen Erfahrung gemacht und auch etwas, wo ich mich mit einigen innerhalb der Szene sehr gut darüber austauschen konnte, weil es dann ja ein relativ, wie gesagt, ein relativ häufiges Vorkommnis in einer meiner Bubbles gewesen ist.
Ja, ich glaube, das ist auch was, was viele einfach erleben und eventuell anders framen. Genau, was ich halt erlebt habe bei so vielen Rush ist auch, dass man Schmerzen nicht mehr als etwas Negatives wahrnimmt. Also normalerweise sind Schmerzen ja auch ein Warnsignal und auch was Masochisten kann ich halt immer noch einordnen, okay, das ist gerade intensiv, das ist weniger intensiv und sowas.
Ja.
Und wenn dieser Filter halt, der Filter kann bei mir halt weggehen, wenn ist nicht negativ, sonst es kann im Nachgang ein sehr positives Erlebnis sein und sehr intensiv, aber es kann eben auch Risiken bergen, wenn man eben nicht mehr einschätzen kann, wie intensiv es gerade ist an Schmerzen. Und dann, also ich hatte schon, dass eben da meine Damenbekanntschaft als Slow Word gezogen hat in so einem Moment, einfach weil sie gesagt hat, okay, wir können das weitermachen, aber dann ärgerst du dich über Spuren. Und das war dann im Moment auch so, ja, okay, wahrscheinlich hat sie recht. Dann haben wir es halt langsamer ausgeleitet und sind was anderes übergegangen. Aber es war halt was, wo es hilfreich war, dass eben die Top-Person darauf geachtet hat, dass meine Reaktionen verändert sind gerade. Und ja, ist auf jeden Fall eine Art Trance-Zustand.
Ja, geh ich mit.
Genau, und es gibt natürlich auch viele Sachen, wo die absichtlich mit Trance-Zuständen spielen. Hypnose zum Beispiel ist ja eigentlich der absichtliche Umgang mit Trance-Zuständen, sagen wir mal, ganz grob zusammengefasst. Dann gibt es natürlich auch BDSM, gibt es natürlich auch allgemein. Und da gibt es auch Subject Agency. Also nur weil jemand hypnotisiert wird, heißt das nicht, dass die Person komplett Kontrolle über alles verliert. Sondern es gibt halt immer noch Sicherheitsmechanismen des Körpers und des Unterbewusstseins. Man kann Leute nicht dazu hypnotisieren, auch zu atmen zum Beispiel und zu ersticken.
Ja, und auch bei Dingen, gegen die sie sehr extrem eingestellt sind, kann man sie oft nicht dazu hypnotisieren.
Genau, also Subject Agency ist halt, du kannst immer noch entscheiden. Letztlich hast du die Kontrolle, du musst sie nur nehmen und es kann halt zu einer sogenannten Abreaktion kommen, dass du dich schlecht fühlst, weil du eine Hypnose oder eine Suggestion und Hypnose gebrochen hast, aber du kannst sie halt überbrechen. Und ja, natürlich, man kann Leute irgendwo hin konditionieren, aber das ist dann halt schon böswillig. Also aber prinzipiell, auch Hypnose ist brechbar, aber Hypnose geht gefühlt in der Ästhetik und ja, für manche auch tatsächlich einen gewissen Kontrollfluss einher für den Moment. Und ja, dann gibt es natürlich noch Headspaces. So regressive Headspaces, wie zum Beispiel Petspace, die geben, wenn man sagt, ich begebe mich praktisch in einen Petspace-Zustand, wo ich nicht mehr verbal bin, also wo ich nicht mehr gerade die menschliche Sprache zur Verfügung habe. Das ist natürlich ein Kontrollverlust. Und das im Nachhinein hat dein Unterbewusstsein halt in seiner Interpretation dieses Tiers Dinge getan. Und eventuell ist das was, was dir peinlich wäre in vollkommen bewusstem Zustand. Oder wenn du dich im Nachhinein daran erinnerst. Es gibt auch genug Leute, die Erinnerungen danach ja einfach komplett im Zugriff haben.
Ja.
Und genau, das ist ein Kontrollverlust, auf den Leute auch nehmen. Und dann gibt es natürlich noch den berühmt-berüchtigten Subspace.
Aha.
Das war halt das wie, es käme, ich kam gar nicht mehr auf den Gedanken, dass ich den Befehl nicht befolgen könnte. Sowas halt. Dass man sehr in diese DS-Rolle reingeht und das Machtgefälle annimmt und anderen die Kontrolle praktisch tatsächlich lässt. Und es sich wirklich anfühlt, hätte die andere Person halt für real die Kontrolle. Und man eben hat keine Wahl,
danach zu handeln.
Genau. Ja. Es war auch halt einfach, ich glaube, eine sehr tiefe Immersion in das Ganze.
Ich glaube, das kann man auch als rollendes Spielender eventuell sogar nachvollziehen, wenn man sehr in seinen Charakter reinmercht, sehr in die Immersion vertieft ist und halt sich dann nicht mehr vorstellen kann, für den Charakter Entscheidungen zu treffen, die nicht dieser Charakter treffen würde. Dieses Zurücktreten und die Metaebene ansehen und zu entscheiden, ich entscheide jetzt für das Gute der Spielrunde, kann einfach nicht zur Verfügung stehen, wenn man sehr in seinem Charakter drin ist.
Genau, das ist halt eben im Sinne der Abreaktion, ist das etwas, wo man sich schlecht fühlt, wenn man es tut.
Ja.
In dem Moment und ja. Headspaces, interessantes Thema, kann man
viel auch noch drüber zu erzählen, aber.
Wir haben eine Folge über Immersion, wenn ihr noch ein bisschen mehr Headspace-Kram wollt.
Genau.
Aber ja, wir haben gefragt, warum Kontrolle abgeben und so. Warum möchte ich Kontrolle behalten? Und ich würde erstmal sagen, dass die Kontrolle abzugeben auch gruselig sein kann. Also du hast ja schon gesagt, dass für dich Kontrollverlust nichts ist, was erstmal inhärent angenehm wäre, sondern es eher nicht ist.
Genau. Ich meine, klar, wenn ich freiwillig etwas abgebe, dann bin ich auch okay damit. Ja. Ist so. Aber wenn ich das Gefühl habe, mir entgleitet die Kontrolle aus welchem Grund auch immer, ist das für mich eigentlich immer unangenehm.
Aber Serena, du spielst doch Primal.
Aha. Ja, ich gehe da mit vollem Bewusstsein rein.
Okay. Und wieder raus?
Ja.
Okay.
Ich Ich sag mal, ich würde im Primal auch nichts tun, was ich so nicht auch tun würde. Nur eventuell tue ich es ein bisschen anders.
Okay, ja, weil das ist halt. In der Werbefolge erfahrt ihr mehr. Das ist natürlich einer der Gründe, warum wir heute das Thema haben, dass wir da über Werbekontext gesprochen haben. Man kann da eben die Kontrolle abgeben und seinen Instinkten folgen. Oder auf der Headspaces kann man natürlich auch ein Primal ausleben. Aber es ist halt, wie ihr gerade von Serena gehört habt, nicht notwendigerweise eine komplette Kontrolle.
Genau, also natürlich, man gibt den Instinkten mehr Raum. Dadurch gebe ich nicht viel Kontrolle ab. Ich hole nur Dinge, die sowieso in meinem Empfindungsrahmen sind und in meinem Interessensrahmen. Denen gebe ich mehr Raum als meiner Selbstkontrolle, weil auch vor allem es in diesem Rahmen ja auch gar nicht anders sinnvoll wäre. Also
für mich ist der Moment der körperlichen Überwältigung, also Kontrolle abgenommen bekommen und das aktiv erleben, das ist das, was mir Freude bereiten kann in so einem Primal-Kontext.
Kann ich auch nachvollziehen, weil ich spiele ja auch oft auf gleicher Augenhöhe. Und im Primal-Kontext kann das eben auch sein, dass man miteinander ringt und versucht, den jeweils anderen zu überwältigen.
Genau, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Also wenn du keine Kontrolle über den Ausgang hast oder keine, nicht sicher sein kannst, das ist natürlich auch ein Moment von Kontrollverlust.
Ja, und wobei ich meistens tatsächlich nur mit dem Anschein spiele und das Ergebnis quasi feststeht, würde ich sagen. Beziehungsweise das Ergebnis mit in der vorherigen Absprache besprochen wird. Also das kommt dann immer darauf an, wie man in dem Moment spielt. Meistens spiele ich halt auf Augenhöhe. Das heißt, niemand gewinnt am Ende, sondern man versucht gleichzeitig, dass beide sehr viel das bekommen, worauf sie gerade Bock haben. Und das merkt man dem anderen ja auch an.
Genau, und es ist halt nicht so, dass man jetzt einen... Man arbeitet halt kein Drehbuch ab.
Genau. Man springt sich an und guckt, wie die Reaktionen so sind.
Genau, wer weitere Gründe und Kontrolle behalten möchte, Vertrauen ist halt auch kein Kippschalter.
Damit ist nicht nur gemeint, so wie viel Vertrauen brauche ich für welche Handlungen? Oder für welche.
Genau.
Ich zum Beispiel, nur weil ich vielleicht gefesselt sein möchte in einer Situation, heißt es nicht, dass ich Kontrolle abgeben möchte. Also ich vertraue der Partnerperson vielleicht absolut darin, dass die Fesselung in meinem Sinne sein wird, dass das alles cool laufen wird. Das heißt noch lange nicht, dass ich irgendein Interesse daran habe, irgendeine Kontrolle abzugeben. Das heißt nur, dass ich gefesselt sein möchte.
Manchmal gibt es auch Bedürfnisse, die man zuerst kommunizieren kann, wenn man an den Punkt kommt. So. Ich kann dir sagen, ob das was ist, wenn es da ist. Und da muss man halt genug Kontrolle haben, das tun zu können.
Ja.
Manchmal möchte man eigene Ideen einbringen.
Ja.
Also als Brad gehe ich oft aktiv rein in eine Bottom, vielleicht auch die erste Situation und stifte halt Unruhe oder bringe halt einen Impuls, mit dem Top-Person dann umgehen kann. Aber das funktioniert halt auch nicht, wenn die Kontrolle komplett bei Top liegt. Aber die narrative Kontrolle, wenn die Erwartung, wer eben Impulse geben kann, so ist dass die von Top-Person ausgehen, dann funktioniert das halt nicht. Mit dieser Spielart. Letztlich ist die Frage, ja, warum möchte ich Kontrolle behalten? Ja, weil es mehr Spaß macht, genau wie wenn ich Kontrolle. Warum möchte ich Kontrolle abgeben? Ja, weil es mehr Spaß macht. Das ist
genau
eine valide Antwort. Aber warum möchte ich sie haben? Weil es Spaß macht.
Verschiedene Dinge machen auf verschiedene Weise verschiedenen Leuten Spaß. Und man passt für gewöhnlich die Abgabe und Behalten und Annahme von Kontrolle darauf an, was man möchte und was einem persönlich Spaß bereitet.
Aber ja, wir haben jetzt erstmal BDSM gebracht mit ein paar Rollenspielvergleichen. Gehen wir mal in den
Rollenspiel. Drehen
wir es um. Genau, gehen wir in Rollenspiel. Und ja, da wird Kontrollverlust in der Regel als was Negatives dargestellt. Sowas wie, ja, alles, was ich als Spielender habe, ist die Kontrolle über meinen Charakter. Also dieses so, ja, die Deutungshoheit über den Charakter muss absolut sein. Die Spielleitung macht alles andere. Und ja, es gibt Spielstile, wo das so ist, aber es ist halt erstmal so ein...
Ja.
Es ist halt was oft so als Weisheit in den Raum gestellt wird. Und in dem Zusammenhang halt oft eben Player Agency, dass eben die Spielenden ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigene Agency halt reinbringen und aktiv mitgestalten können und so. Ja, das ist, also, ja, natürlich gibt es auch immer noch, ich sag mal, sehr traditionelle Bilder von Rollen, von Spielleitung und Spielenden. Aber ich glaube, der Gedanke von Player Agency, dass alle was draus bekommen sollten und dass diese Rollen nicht eine hundertprozentige Aufteilung von Kontrolle, von Machtverhältnissen sind, hat sich ziemlich durchgesetzt einfach. Auch in traditionellen Spielen ist es nicht mehr so, dass...
Die Spielleitung ist der Evil Overlord gegen den spielenden Spielen. Und das Einzige, was sie haben, ist, dass sie ihren Charakter 100% steuern können.
Ja, oder ein böswilliger Trickstergott, den du überlisten musst, ist die Spielleitung. Und
ja, das, wir wissen alle, das ist nicht so.
Genau, Beschreibung, ja, die Spielenden sollen meinen Plot nicht kaputt machen, möglichst wie gängelig sie möglichst, ja. Das ist halt, glaube ich, oft, also ja, es gibt sicherlich das noch, aber es ist halt oft eher ein Schreckgespenst als die Realität der meisten Spielrunden. Und ja, das Ganze stellt eben auf ein bestimmtes Verständnis von Kontrolle der Rollen der Spielleitung diese Kritik und der Wunsch nach Gegenmaßnahmen dagegen. Wir haben über halt Machtverhältnisse im Rollenspiel, Machtgefälle in der Folge, sind alle Spielleiter in DOMs schon viel gesprochen. Und ja, es existiert ein Machtgefälle, auf das man sich konsensuell einlässt.
Das ist je nach Spiel unterschiedlich.
Genau, da gibt es auch Kontrolle drin, aber es ist nicht so, als würde man sich sozusagen machtlos in die Hände einer Spielleitung begeben.
Ich zumindest habe nie das Gefühl.
Nee. Das ist natürlich immer eine Aussage, die man auch hört. Railroading ist ganz, ganz schlimm. Das darf man nicht machen. Gehen wir noch drauf ein, aber ja.
Ist aus derselben Denkschule, würde ich behaupten.
Ich sage mal, sehr vereinfacht. Also Railroading hat, glaube ich, eine größere Verbreitung als Player Agency, als Konzept.
Ja.
Und wird auch von Leuten verteufelt, die es sehr, sehr gerne spielen.
wir kommen gleich nochmal drauf zurück.
Und ja, auch im Rollenspiel gibt man absichtlich die Kontrolle ab, um ein gewünschtes Erlebnis zu haben. Ist jetzt eine These, die ich erstmal so in den Raum stelle.
Ja, und wir unterstützen das erstmal mit dem ersten Punkt. In fast allen Rollenspielen, zumindest in sehr, sehr vielen, ist eine Kerndynamik und eine Kerntechnik, dass man würfelt, um Entscheidungen zu fällen. Und das ist es ein Punkt, wo man die Kontrolle über den Charakter abgibt, indem man den Zufall entscheiden lässt.
Oder zumindest die Kontrolle über den Ausgang der Story.
Genau.
Ja, auch die Spielleitung gibt Kontrolle ab, wenn sie würfelt. Eventuell sind Parameter festgelegt, aber es ist eine Kontrollabgabe.
Genau, ein sehr kontrollierter Rahmen, in dem man Kontrolle abgibt auf eine bestimmte Weise.
Genau, da wir eine Jubiläumsfolge sind, wir haben eine Folge über Zufall aufgenommen.
Irgendwie habe ich schon so eine Handvoll Folgen draußen. So.
Das könnten 50 sein.
Ich glaube auch. Also 10 Hände voll.
Genau. Entscheidungen in die Hand der Gruppe legen ist auch etwas, wo die Kontrolle auf der Spielleitung, weil du sagst, ja, entscheidet ihr, was passiert. Über in diesem Moment. Also du kannst natürlich, indem du Sachen foreshadowst, also vorausschauen lässt, dass eine der Entscheidungen sehr viel angenehmere Konsequenzen hätte als die andere, wenn es eine binäre Entscheidung ist. Aber du weißt halt eben nicht, was bei rauskommt und musst mit allen Ergebnissen klarkommen, eventuell planen oder eben davon da weiter improvisieren, wie auch immer du spielst. Aber jedes Mal die Entscheidung, die du der Spielenden legst als Spielleitung, gibst du Kontrolle ab. Genauso umgekehrt natürlich auch die Spielenden, wenn sie die Entscheidung in die Hand der Spielleitung legen. Und das passiert eigentlich fast automatisch in einer traditionellen Verteilung.
Ja. Also es gibt verschiedene Spiele, wo das unterschiedlich häufig passiert, dass die Spielleitung die Entscheidung in die Hand der Gruppe legt. Es gibt Spiele, wo das einfach der Spielstil ist, den das Spiel anbietet.
Eben auch, wie was entschieden wird. Also, ich sag mal, selbst im traditionellsten D&D gibt es die Entscheidung der Gruppe. Eventuell ist halt der Anführer die Person, die am Ende sagt, okay, so machen wir es. Und dadurch gibt man Kontrolle diese Rolle ab, wenn im Zweifel nicht zu entscheiden, bei Gleichständen und sowas.
Ja.
Aber ja, letztlich entscheidet die Gruppe, gehe ich links oder rechts zum Dungeon. Und wenn du nicht Illusionismus betreibst, hat das eine Auswirkung. Dann hast du keine Kontrolle darüber, was sie entschieden haben. Du hast nur als Spieler einen Parameter gesetzt. Und dann gibt es natürlich mit Powered by the Apocalypse und sowas Spiele, wo du einfach sowas wie fragst du wie, hier, wer ist der coolste in der Highschool? Und dann geben dir die Spielenden Antworten und du improvisierst von da weiter. Das ist halt, was zum Beispiel Monster Hearts jetzt ein Beispiel gewesen wäre.
Ja. Wo schon die ganze Gestaltung der Umgebung im Prinzip in der Hand der Gruppe liegt und die Spielleitung Fragen stellt, um das zu ermitteln, was am Ende auf dem Papier steht und was am Ende im gemeinsamen Vorstellungsraum ist.
Genau, insgesamt. Dieser gemeinsame Vorstellungsraum, der entsteht vom Rollenspiel, also auch dieses halt das Phänomen, dass man sich eben das tatsächlich gemeinsam vorstellt und immer wieder neue Ideen reinbringt, die sich gegenseitig befruchten, das funktioniert nur, wenn man Kontrolle abgibt, weil nicht nur eine Person kann gestalten, sondern das ist ein Gespräch, das eine eigene Dynamik entwickelt.
Genau, das ist immer etwas, wo alle was zu beitragen und dadurch alle einen Teil der Kontrolle abgeben und einen Teil der Kontrolle nehmen.
Genau. Und ja, auch es ist ein loses Spiel, funktioniert mit so einem gemeinsamen Vorstellungsraum. Mhm. Manchmal auch mit verteilten Rollen und hier und da, aber auch ja, auch mit endlosen Spiel hast du keine hundertprozentige Kontrolle über deinen Charakter. Letztlich, mhm. also du zumindest nicht über die Story. Und ja, mhm. letztlich eine Session Zero ist was, wo du Kontrolle abgibst, indem du halt einfach am Anfang so, ja, was sind unsere, also du schaffst auch einen kontrollierteren Raum dadurch, natürlich einen sichereren Raum, in dem du den Spielenden Kontrolle gibst. Und die spielen sich gegenseitig halt. Wir sprechen darüber, was wollen wir hier drin haben? Was sind unsere Bedenken? Genau. Was ist unsere Sicherheitsdenken? Was sind unsere Inhalte? Was wollen wir eigentlich spielen? Wie klappt das? Und einfach dadurch, dass man dieses gemeinsam schafft und auch und allen Meinungen Gewicht gibt, ist eben niemand die hundertprozentige kreative Kontrolle über das Ganze. Aber das ist bei einem kollaborativen Hobby, bei einem kollaborativen Geschichten erzählen, glaube ich, auch gar nicht so zentral, dass einer die narrative Kontrolle hat und dass das Genie ist.
Nee, richtig. Geht ja darum, einen gemeinsamen Vorstellungsraum zu erstellen, bei dem alle das Gefühl haben, etwas beigetragen zu haben. Und im Normalfall haben dann auch alle was beigetragen.
Zumindest bei den allermeisten Spielen geht es darum.
Ja.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch ja, über diesen dynamischen Teil andere Arten von Kontrollverlust im Rollenspiel.
Mhm. Rainbow, das waren jetzt die Basics.
Genau, die Basics, wie funktioniert Rollenspiel als Dynamik. Mhm. Railroading haben wir schon angesprochen und ja. Der Begriff bezieht sich halt auf die Railroad als einen Handlungsstrang. Eine Beschreibung einer Storystruktur. Es gibt einen Handlungsstrang, der ist geradeaus und da gibt es unterschiedliche Stationen, praktisch die Bahnhöfe dran. Du fährst die halt entlang.
Du kannst nicht abbiegen. Du kannst nicht sagen, nö, ich will jetzt nicht, wir Gruppe gehen jetzt nicht der Story lang, sondern wir drehen uns um was anderes. Also, dann funktioniert die Railroad im Zweifel nicht.
Mhm. Genau, bestimmte Ereignisse finden statt, wie vorher festgeschrieben.
Mhm.
Und ja, es gibt nur eben diese eine Handlung, die feste Story, die erlebt wird. Und sehr, sehr viele Abenteuer, gerade in traditionellen Rollenspielen, gerade welche Metaplots, sind so gestaltet. Mhm. Das Schwarze Auge hat viele, die so sind. Auch D&D hat viele, die so sind. Sehr, sehr viele Spiele haben das einfach.
Gerade wenn du Metaplot drinne hast, ist es ja auch eine Sache davon, wenn du festschreibst, wie einige Dinge passieren und ausgehen, dann hast du auch die Möglichkeit, es als offiziellen Metaplot laufen zu lassen. Wenn du das alles offen gestaltest, besteht das Problem, dass eventuell das Abenteuer für manche Gruppen komplett anders ausgeht, als du es am Ende festschreibst, wie es im Metaplot passiert ist.
Ja, du kannst halt nicht mehr so gut zurückreferenzieren. Also du kannst Metaplot eigentlich nur durch gewisse Railroad-Elemente erlebbar machen.
Mhm.
Und es ist nichts Verwerfliches, das zu tun. Genau. Es gibt viele Spielende, die wollen Metaplot erleben. Mhm. In dieser Form. Auch im Sinne von, so ist es offiziell passiert. Und das ist dann halt der Moment, wo man sich einfach konsensuell darauf einigt, wir spielen eine Railroad. Oder dieses Abenteuer hat Elemente, die Railroad sind.
Mhm.
Und es kann natürlich sein, dass du eben an jeder dieser Stationen sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten hast. Aber die Richtung ist klar.
Ja. Am Ende werden sie alle zu demselben Punkt führen. Nur die Frage ist, was ist dazwischen passiert?
Genau, die Entscheidungen verändern eventuell gar nicht den Ablauf der Geschichte so, sondern das Erleben steht im Mittelpunkt. Also mehr als das Handeln. Und das heißt, letztlich kann ich als spielende Person eher so, ja, entscheiden, wie reagiert mein Charakter da drauf?
Mhm.
Welche Rolle spiele ich in diesem Ereignis? Aber das Ereignis findet statt, wie beschrieben.
Ja.
Und ja, Railroading ist halt auch ein Begriff. Also zum einen beschreibt er eine Diskussionstechnik, wo man halt auf eine spezielle Entscheidung drängt und die andere Leute in diese Richtung schiebt.
Mhm.
Das ist nicht unbedingt angenehm, das ist nicht unbedingt was Positives.
Wie gesagt, hier das wird aber auch im Rollenspiel gar nicht unbedingt immer, also das ist im Rollenspiel meistens nicht gemeint.
Ja, für manchen schwingt aber das Negative mit, so dieses mhm. Railroading ist die Spieltechnik, Spielende auf der Schiene, auf der Railroad zu halten.
Mhm.
Und das kommt oft nicht gut an, wenn es nicht vorher abgesprochen ist. Deswegen.
Ja, man kann sich halt bevormundet fühlen, wenn einem das unangekündigt passiert.
Ja, genau. Aber es gibt auch Gründe einzusteigen in Railroads.
Mhm. Ich meine, als Person, die schon mitgeteilt hat, dass ich nicht besonders Fan von Kontrollverlust bin, ich liebe Achterbahn. Das ist doch eine sehr klassische Railroad an sich.
Ja, in der Regel läuft das halt eine
Schiene lang, ja. Also ich steige freiwillig ein und es gibt, glaube ich, ist es eine durchaus gängige Art und Weise, eine Achterbahn auch als Kontrollverlust zu beschreiben.
Mhm.
Du setzt dich, wenn du die Achterbahn vor allem nicht kennst, setzt du dich rein und hast keine Kontrolle mehr, wie dein Körper durch die Gegend gesteuert wird.
Ich glaube, wir jetzt einfach mal das Tunnelspiel nennen. Also, dass du startest es
mhm.
und dann kannst du es nicht mehr abbrechen, bis es vorbei ist.
Mhm. Genau. Das ist bei einer Achterbahn typischerweise so. Mhm. Und das ist auch Teil des Nervenkitzels, dass du nicht zwischendurch aussteigen kannst und sagen, ach nee, der Looping gerade, den fand ich nicht so gut, den nächsten möchte ich nicht mitgehen. Aber ja, wie gesagt, weder im BDSM noch im Rollenspiel bin ich großer Fan von Kontrollverlust oder auch nur zu starker Kontrollabgabe. Mhm. In Achterbahnen diese Art von Kontrollverlust super gut. Mhm. Ist vielleicht eine Diskrepanz, die man aufbauen könnte, aber ich weiß nicht, Achterbahnen sind halt ein Nervenkitzel, den ich sehr gut finde, yeah. Der mir sehr viel Spaß macht. Als Spielerin ist es halt eine ganz andere Sache. Für eine Railroad, da würde ich gefragt werden wollen und da würde ich informiert werden wollen vorher, dass es Railroad-Charakter hat und es Teile gibt, wo man keine andere Entscheidung treffen kann.
Das weißt du nämlich auch vorher, bevor du in Achterbahn einsteigst.
Genau. Ich weiß aber, worauf ich mich einlasse. Ich kenne die Achterbahn vielleicht nicht, aber ich weiß, was die Achterbahn für ein Konzept ist.
Genau, du kannst grob gucken, wie sie aussieht. Mhm. Du kennst halt...
Ja, da gucke ich gar nicht drauf.
Ja, du kennst halt den Weg so grob. Mhm. Genau, also, aber was müsste man dir bieten? Welche Aufregung? Wie spannend muss es sein? Oder was machst du für dich spannend, sozusagen, dich auf eine Railroad einzulassen als Spielerin?
Also ich sag mal, ich will nicht zwingend die Entscheidungen, wie meine Charaktere handeln. Also wenn es so auf so eine Entscheidung zuläuft, dein Charakter muss jetzt zusagen, um beim Abenteuer mit dabei zu sein.
Ja, ganz klassisch am Anfang die Anwerbung.
Genau. Völlig okay. Wenn ich teilnehme am Abenteuer, dann ist das gegeben.
Genau, annehmen der Prämisse.
Genau, das Annehmen der Prämisse, natürlich mache ich das dann. Was für mich wichtig ist, ist, dass ich das Framing, wieso mein Charakter diese Entscheidung trifft, das muss in meiner Hand liegen. Die Beweggründe, warum mein Charakter das jetzt anlegt, da können wir natürlich, wenn ich gerade keine gute Idee habe, kann man mir Vorschläge machen. Aber die Entscheidung muss bei mir liegen, warum entscheidet mein Charakter sich für diese Handlung.
Das ist auch die Begründung, muss von dir kommen.
Genau. Denn sonst fühlt es sich nicht an, als wäre es mein Charakter. Mhm. Und so geht es halt auch weiter. So, ne? Handlungen können von den SL und Mitspielenden angeregt werden, aber endgültige Entscheidungen, finde ich, müssen schon bei mir selber liegen.
Ja, wie ist das mit so, ich sag, Beherrschungszauberei oder Gedankenkontrolle, wie auch immer?
Also, da bin ich schon echt so, wenn die Spielleitung vorhat oder auch Mitspielende vorhaben bei mir, Beherrschungsmagie bei meinem Charakter anzuwenden. Das ist hilfreicher, wenn das vorher mit mir abgesprochen wird. Ich kann nicht gut damit umgehen, wenn das plötzlich kommt, zumindest wenn es tatsächlich irgendwie relevant für den Charakter ist. Mhm. Gibt bestimmt Ausnahmen, wo sowas so als minimaler Gag okay ist, aber wenn es wirklich für die Identität des Charakters problematisch wird, dann wird es auch für mich problematisch.
Ja, ich denke halt, die Spieler sollten schon wissen, was da gerade passiert. Mhm. Und wenn es nicht ganz essentiell als Rätsel aufgestellt wird, und auch dann kann man sagen, dass es ein Rätsel ist und nicht nur ein mit Schultern zucken. Mhm. Wenn man merkt, dass die Spielerin gerade unzufrieden ist. Nicht der Charakter, sondern die Spielerin. Also meistens ist es mehr wert, einfach konsensuell zu erzählen, was hier gerade passiert.
Ja.
Und insgesamt denke ich, offene Absprachen und über Railroading, und Railroading ist auf der Metaebene stattfindet, so im Sinne von, das ist jetzt wichtig, dass du zustimmst, weil die Handlung dann weitergeht. Du wirst dieses Menschenleben nicht retten können. Dein Charakter kann halt dadurch, das kann ihn auf jeden Fall beeinflussen, was er versucht hat, aber ich sag dir, das wird keinen Erfolg haben.
Mhm.
Das ist, glaube ich, viel, viel verständlicher als ein, du machst alles Mögliche, hast gelungene Probe, aber irgendwie klappt nichts. Das fühlt sich frustrierend an. Das ist, damit die Handlung weitergehen kann, muss diese Figur sterben.
Wirf ruhig alles rein. Dein Charakter kann ja versuchen, dieses Leben zu retten, aber es wird nicht gelingen.
Genau, einfach so. Es ist eine Tragödie, aber es geht eher darum, sozusagen,
wie ihr damit umgeht.
Wie ihr damit umgeht und wie die Welt damit umgeht, dass diese Figur verstorben ist, als dass ihr jetzt versucht, sie zu retten. Also ihr seid Helden, aber ihr seid nicht die Helden, die diese Figur retten können.
Mhm.
Ja, das ist was man einfach kommunizieren kann. Dann ist
das kann immer noch frustrierend sein.
Genau,
das kann sein. Aber es ist auf eine andere Weise frustrierend und ich glaube weniger schmerzhaft.
Genau, es kann sein, ja, die Story gefällt mir nicht. Oder, und dann kann man auch offen sagen, so, hey.
Können wir die nicht doch irgendwie retten? Das ist ja voll blöd.
Nee, genau. Also ist es möglich, dass die Story anders verläuft? Und, ja, kurz.
Mhm.
Und was für Konsequenzen hätte das für den Metaplot? Und wenn es halt die Person ist, die später deren Tod einen Thronfolgekrieg auslöst, der die gesamte Kampagne ist, dann
ist das halt leider so.
Manchmal ist es dann so.
Mhm.
Aber Ja, ich sag mal, wenn du weißt, wohin die Railroad fährt, ist es viel leichter, ein Ticket zu lösen.
Ja, absolut richtig.
Was noch ein Punkt ist, wo wir Kontrolle abgeben im Rollenspiel, ist, wenn wir Charakter in die Hand anderer Spielender legen. Also es ist ja, wir haben ja aber schon darüber gesprochen, ja, Deutungshoheit ist sozusagen für viele das höchste Gut, das Privileg der Spielenden, das sie haben über ihren Charakter. Du hast gerade schon erzählt, dass das für dich so die Beherrschungsmagie und Entscheidung für deinen Charakter treffen ein Eingriff ist.
Ich sagte, es ist nicht für mich nicht komplett ausgeschlossen, aber es ist auf jeden Fall das hilfreich, wenn man es mit mir outtime abspricht und es nicht einfach passieren lässt, dann kann ich viel besser damit umgehen.
Genau, was. Ja, manchmal gibt man eben auch freiwillig Sachen ab. Lässt Leute das für deinen Charakter entscheiden. Also, wenn man so ein paar Mal bei einem Podcast-Spiel spielt oder dieselbe Technik was anderes anwendet, kann man halt auch sagen: So, hey, es gibt ja oft diese Fragen, wo man Charakter miteinander verbindet bei Pathfinder-Apokalypse. Da kann man halt auch sagen: Hey, wir beide hatten eine abgefuckte Saufnacht und sind verkatert nebeneinander aufgewacht. Und das ist dann halt erstmal ein Element, das man reingebracht hat, was auch für den anderen Charakter gilt.
Genau, wie dieser Charakter damit umgeht, ist eine ganz andere Geschichte, ist wieder deren Entscheidung, aber man kann das erstmal setzen.
Genau, das ist eine Prämisse des Spiels. Dann ist, und das kann auch cool sein, so zu verknüpfen. Es gibt auch einfach Spiele, wo es einfach das Konzept ist, sowas wie gemeinsamen Charakter schaffen, wie bei Fiasco. Du hast nicht die Deutungshoheit. Du kannst sie halt gewinnen im Spiel, aber du hast sie nicht komplett.
Genauso bei Fiasco, da ist Kern des Spiels, dass man gemeinsam oder dass eine Person Dinge über andere Personen entscheidet, über die Beziehungen zwischen denen.
Genau. Und es gibt auch sehr traditionelle Kampagnen. Die sieben Gezeichneten zum Beispiel für das Schwarze Auge ist eine, wo Veränderungen am Charakter Teil der Story sind. Diese Gezeichneten, Spoiler, Warnung, die Gezeichneten sind Leute, die Zeichen, also magische Veränderungen haben. Das ist halt bei einem ein Auge aus Rubin, wo ein Auge fehlt. Bei anderen Charakteren ist es eine Tätowierung. Es gibt also einfach Sachen.
Und die sind nicht nur äußerlich, die verändern nicht nur den Körper, die verändern auch mehr über den Charakter.
Genau, sie geben dir auf jeden Fall Kräfte. Sie geben dir einen inneren Dialog mit diesem Zeichen eventuell. Aber auch allein eben diese ästhetische körperliche Veränderung, das sind Sachen, die eben den Charakter passieren. Und das ist Teil der Prämisse dieser sehr, sehr beliebten großen Kampagne. Und das ist auch ein Teil des Kontrollverlustes. Und ja, Leute steigen halt eben ein mit dem Wissen, dass das passiert. Und spielen die dann und freuen sich drüber, wenn sie ein Zeichen bekommen und so. Wer hat bei euch welches Zeichen? Das sind halt Sachen, über die gesprochen wird. Das sind manchmal so dieselben Leute, die sagen, ich würde aber lieber das Railroading machen und spielen aber die sieben Gezeichneten.
Was eine ziemliche Railroad ist.
Genau, es ist halt eben das Missverständnis davon, was tatsächlich Kontrollabgabe im konsensuellen Rahmen und eine Railroad, auf die man sich absichtlich einlässt, eigentlich bedeuten. Also eigentlich möchten Leute nicht gegängelt werden, nicht gezwungen werden, Dinge zu machen, gegen ihren Willen.
Genau, aber wenn man eben konsensuell da reingeht und ein Abenteuer, von dem man weiß, es gibt wichtige Punkte, die sind unveränderlich und wir spielen das jetzt, mit dem Wissen geht man schon rein, dann ist es trotzdem immer noch ein railroadiges Abenteuer. Es fühlt sich aber nicht an, als würde man gegängelt werden in eine Richtung.
Genau, man nimmt die Prämisse an. In der Regel. Man kann auch mit Abenteuern strugglen und es ist nicht verkehrt, ein Abenteuer nicht zu mögen, weil es einem zu railroadig ist. Ist eine Präferenzenfrage, aber dieses so DSA-Spiel, die einem sagen, dass sie keine Railroads mögen, aber die offiziellen Kampagnen spielen, ist halt ein, okay, ja, überdenke mal, welche Struktur die Abenteuer eigentlich haben, die du spielst. Magst du es wirklich nicht? Oder ist das ein Klischee, das dir vermittelt wurde und du magst das Klischee nicht, aber eigentlich spielst du diesen Spielstil aktiv und bist einfach jemand, der die Abenteuerstruktur Railroad positiv nutzt. Und ja, viele Spiele bringen auch eine Entourage mit sich. Also, man hat NSCs, die einfach mit dabei sind bei Shadowrun Connections.
Bei DSA können es Vertrautentiere zum Beispiel sein.
In der Welt der Dunkelheit Gefolgsleute. Also du hast irgendwelche Figuren, die an deinem Charakter dranhängen, die auch eine Präsenz im Spiel haben, weil du hast Punkte dafür ausgegeben, damit sie eine Präsenz im Spiel haben.
Genau, die kommen vor.
Genau, da ist die Frage, wie geht man damit um? Gibt man die in die Hand der Spielleitung oder behält man die Kontrolle über diese Figur und spielt einfach mehrere Charakter? Und wie okay sind die anderen auch, dass man mehrere Charakter spielt? Und wie okay ist es für die Spielleitung, die das eventuell auch einfach als Element bringen möchte, um die Story zu bereichern?
Es gibt sogar noch die Möglichkeit, sie in die Hände von anderen Spielenden zu legen. Dass, wenn man eine Szene nur mit seiner Entourage hat, die anderen Spielenden noch beteiligt sein können.
Ja, wir haben in unserer Folge über einen Stein im Nebel, ein DSA-Abenteuer, darüber berichtet, wie wir halt eine große Entourage an NSC hatten, die einfach insgesamt von der Gruppe fast kollaborativ gespielt wurden. Manchmal habe ich als Spielleitung halt eben Richtungsentscheidungen getroffen, aber es konnten immer Elemente reingeworfen werden.
Und wir haben sie auch, glaube ich, gemeinsam am Anfang erstellt. Also jeder hat halt gesagt, was er mitbringt, wen er mitbringt, was für Leute dabei sind, so ein bisschen Charaktereigenschaften reingeworfen. Aber wenn wichtige Entscheidungen anstanden, haben wir oft gemeinsam entschieden.
Genau, die haben sich einfach entwickelt, ja, in der Gruppe.
Mhm.
Und das fand ich ein positives Beispiel. Man kann aber auch sagen, so hier, ich hab eine Connection, das ist halt irgendwie so ein schmieriger Typ. Spielleiter, mach was draus. Mhm. Er hat diese mechanischen Eigenschaften und ich möchte, dass die tatsächlich passieren. Wenn du einen Waffenhändler hast, der dir die coolen Waffen ranschaffen soll bei Shadowrun,
ja,
dann sollte er diese Funktion für dich erfüllen.
Genau.
Und wenn die Spielleitung das wegnimmt, dann fühlt es sich an, ja, mir wurde halt was weggenommen.
Ich habe Punkte ausgegeben dafür und jetzt kriege ich es nicht, weil die Spielleitung es anders umsetzt, wie ich mir gewünscht hätte oder als wir es abgesprochen haben.
Genau, das ist ein Verlust. Da fühlt es sich an, als ob man die Kontrolle weggenommen wird.
Mhm.
Über sozusagen einen Teil seines
Charakters eigentlich.
Seine Ressourcen auf jeden, ja, Fall. Es fühlt sich nicht gut an, unbedingt. Mhm.
Solange das nicht gemacht wird, ist es ja oft egal. Also wenn ich eine Verbindung von Charakteren mit einbringe, solange an das, was niedergeschrieben ist, sich gehalten wird. Also ich bekomme die Vorteile dadurch, die da auf dem Zettel stehen. Im Zweifel hat diese Person die Charaktereigenschaften, die wir mal gemeinsam ausgesucht haben oder die ich angegeben habe. Solange sich daran gehalten wird, da kann die Spielleitung halt alles mitmachen. Bereichert mein Spiel eher.
Genau, manchmal muss man der Spielleitung vorher die Rahmenverhältnisse absprechen, manchmal möchte man eben die Kontrolle nicht haben und gibt sie ab in die Hände der Spielleitung.
Damit es halt einfach interessanter ist.
Genau, aber
und damit auch ein gegenseitiges Spiel entstehen kann.
Wenn man aber sowas sagt, wie ich möchte meinen besten Freund als Connection, dann sollte er sich schon anfühlen, als ob er mit dem Charakter befreundet sein könnte.
Ja.
Und das ist dann wieder was, wo man der Spielleitung auch Infos geben sollte. Und die Spielleitung dann nicht so, aber ich habe ja schon NSC fertig, den ich irgendwie einbringen wollte, kann ja nicht dein bester Freund sein. Und wenn das einfach nicht passt, dann passt das nicht. Also da muss man als Spielleitung auch sozusagen bereit sein, den Spielenden ein bisschen kreative Kontrolle über die NSC, die an ihren Charakter dranhängen, zu geben, damit man diese Erwartungen erfüllt.
Ja. Wir hatten schon das Positivbeispiel mit der gemeinsam erstellten Entourage. Ich habe auch ein Negativbeispiel, wo es meiner Meinung nach nicht gut gelaufen ist.
Mhm.
Ich habe in DSA 4.1 eine Teppichknüpferin erstellt, die hatte einen fliegenden Teppich.
Mhm.
Und
das ist auf jeden Fall was, wo viel Punkt- und Geldressourcen reingeflossen sind.
Ja, ich glaube, es ist fast alles da reingegangen.
Ja, das ist ein wirklich High-Level magischer Gegenstand.
Genau. Sie hatte diesen als Anfängercharakter. Sie ist damit gestartet. Das heißt, sie konnte Teppich knüpfen, so ein bisschen magisches Wissen, und ansonsten hatte sie diesen Teppich.
Und Wert im Fliegen.
Und Wert im Fliegen. Ja. Ich fand den Charakter prinzipiell sehr, sehr cool. Sie war gleichzeitig sehr arrogant und selbstsicher, aber auch irgendwie naiv und unerfahren mit der Welt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Und an sich war das auch mit dem Teppich gar kein Problem. Und dann hat aber die Spielleitung gewechselt. Und die neue Spielleitung hat den Teppich anders gespielt. Und meiner Meinung nach auch nicht nach den Werten, die dieser Teppich hatte.
Mhm.
Denn dieser Teppich hatte eine Loyalität zu der Knüpferin. Der Teppich hatte auch Charaktereigenschaften, die vorher festgelegt waren, die auch niedergeschrieben waren, die neue Spielleitung auch hatte. Und meiner Meinung nach wurde sich nicht daran gehalten.
Ja.
Also, dass es Momente gab, wo der Teppich hingenommen hat, dass die Knüpferin runterfällt, wenn sie es jetzt nicht hinkriegt, sich irgendwie festzuhalten. Und ich dachte, das wird der doch nicht machen. Das ist ja Blödsinn. Das passt nicht zu dem, was niedergeschrieben steht. Das passt nicht zu dem, wie es bisher gespielt wurde. Ich bin unzufrieden.
Ja, das ist nachvollziehbar.
Und das ist halt, wo man sich an die Dinge halten sollte, die abgesprochen sind. Und dass es sich eben nicht gut anfühlt, wenn NSC dann anders umgesetzt werden. Klar, es kann immer sein, dass es anders umgesetzt wird, als man sich vorgestellt hat.
Gerade bei wechselnder Spielleitung kann man auch nicht davon ausgehen, dass es gleich ist.
Gleich ist, genau. Aber zumindest an die Gegebenheiten sollte sich gehalten werden.
Ja, ein Wesenskern.
Und wenn man das halt übernimmt, vielleicht auch rückfragen, ob das im Sinne des Spielenden war.
Mhm.
Dass halt man vielleicht nicht einfach immer tiefer reingeht und sagt, ja, nee, ich habe aber die Kontrolle über den, dann mach das jetzt so. Ist vielleicht nicht cool, wenn Unzufriedenheit auftaucht.
Ja, wir haben jetzt natürlich über BDSM und Rollenspiel und sowas gesprochen, aber in der 50. Folge sollte auch ein speziell queeres Thema nicht ausbleiben. Deswegen sprechen wir ein bisschen darüber, was hat Queerness mit Kontrollverlust zu tun?
Ja, kommt einem vielleicht im ersten Moment nicht direkt in den Sinn, wenn man darüber nachdenkt, aber verborgene Queerness, wenn man im Closet ist, das ist im Zweifel viel Selbstkontrolle.
Ja, wir haben schon von Reaktionen gesprochen. Und wenn man halt tatsächlich einen großen Teil seiner selbst verbergen muss, geht es oft damit her, dass man eben jede seiner Reaktion filtern sollte.
Ja, man muss gucken, über welchen Witz lache ich, denn vielleicht oute ich mich damit, dass ich mehr über dieses Thema verstehe, als andere Leute wissen sollten.
Genau, oder ich zeige mich als nicht der Gruppe zugehörig, indem ich nicht lache.
Mhm. Das kann halt, wenn man mit Personen, die offen out sind, auch noch umgibt, umso schwieriger sein. Oder eben, ich lache über Witze, die eine Gruppe marginalisieren, weil meine Freunde das nun mal tun. Und wenn ich nicht lachen würde, würde auffallen, dass ich mehr Empathie für diese Gruppe habe als der Rest meiner Freunde. Also einfach solche Reaktionen müssen vielleicht schon gefiltert werden.
Ja, wobei, ja, letztlich sollten eigentlich auch Leute, die nicht marginalisiert sind, nicht über diesen Scheiß lachen. Also, aber ja, man muss kein schlechter Mensch sein, um Closer zu sein.
Das, absolut nicht, aber es kann ja sein, dass man eben
sich sehr mehr Angst hat, das zu zeigen, ja.
Genau, dass man Angst hat, direkt outgecalled zu werden, wenn man irgendwie zeigen würde, dass man etwas gerade nicht lustig findet oder einen Spruch nicht gut fand oder so. Ne, da spielen ja viele Ängste mit. Und dann sind viele Leute einfach sehr kontrolliert, filtern sehr stark, was sie von sich preisgeben und was nicht.
Genau, und das kann sehr befreiend sein, das nicht machen zu müssen. Also der Verlust von Kontrolle,
Von Kontrolle.
Genau, das Aufgeben von Kontrolle ist halt eben einfach in einer Party oder in einem Umfeld, das rein queer ist und wo man sicher sein kann, dass man dort sich bewegen kann, man selber sein. Das kann sehr, sehr befreiend sein.
Und das ist halt ein Reiz an queeren Räumen, an Safe Spaces, aber auch an queeren Beziehungen.
Ja, dass man nicht filtern muss. Genau, also wenn man halt als bisexueller Mensch in einer Beziehung ist, die, ja, auch wenn es mit einem anderen Geschlecht ist, dann kann das halt sehr hilfreich sein, wenn die Person einfach versteht, dass man queer ist und wie queer das funktioniert, dass man nicht filtern muss, wen man attraktiv findet oder wie man die Welt sieht.
Mhm.
Also das kann ja auch sehr einschränkend sein. Und wenn man sich eben in diesem privatesten Umfeld nicht
frei äußern kann über Dinge, die einen interessieren.
Genau.
Ist halt schade.
Oder ja, warum ein etwas eben was bedeutet oder auch einfach verstanden zu werden. Also es heißt ja nicht notwendigerweise, dass die Person auch bi sein muss, mit der man zusammen ist oder auch queer. Aber wenn sie eben die Beziehung als queere, bereit ist, als queere Beziehung zu führen.
Mhm. Oder als zumindest queer offene Beziehung.
Ja, einfach, so. Weil sie ist mit einem queeren Menschen zusammen und erkennt das halt an als einen Faktor. Ich glaube, das ist wichtig und ja, sorgt dafür, dass man eben nicht so von toxischer Weise filtern muss und diese Belastung kommt raus. Gleichzeitig ist natürlich sich zu outen auch immer ein Kontrollverlust.
Ja.
Also das ist auch einer der Gründe, warum es sehr viel Angst machen kann, das irgendwem zu erzählen, weil unsere Gesellschaft ist dadurch erst gewaltvoll. Und das kann passieren, dass eben ein Outing sehr negativ aufgefasst wird. Womit wir euch nicht Angst machen wollen. Ja, hört dazu auch unsere erste Folge zu Coming Out.
Ja.
Aber wenn
du hast halt einfach keine Kontrolle darüber, wie es aufgefasst wird.
Genau.
Das ist einfach Fakt.
Und ja, die optimale Anzahl an Geheimnis zu bewahren an Person ist 1. Und jeder weiteren, die man es erzählt, ist eine Chance höher, dass es sich verbreiten kann. Aber ja, man muss es halt irgendwann auch tun, wenn man sich selber leben möchte. Also spätestens, wenn du eben als du selber auftreten willst, wenn du trans bist und eben die Kleidung tragen willst, die dir Euphorie bereitet, kann das eben ein Moment sein, wo du dich bis zu einem gewissen Grad outest, gerade wenn es in der Öffentlichkeit ist. Und wenn du als eine Person, die halt aufgrund ihrer Beziehungssituation queer ist, wenn du dich dann halt in eine Beziehung begibst, dann kann das durchaus sein, dass du dich einfach dadurch outest, dass du
diese Beziehung führst und dass Leute mitbekommen, dass du diese Beziehung führst.
Oder einfach gegenüber der Person, der du Interesse bekundest. Also du wirst ja nicht... Eine Beziehung entsteht ja jetzt nichts. Du musst dich outen, um zu sagen, hey, ich habe Interesse an dir, Person gleichen Geschlechts.
Ja, ja.
Zum Beispiel, ja. Das bedeutet durchaus einen Verlust von Kontrolle. Und du kannst halt auch, wenn du queer bist, deutlich so halt über dich selbst verlieren.
Zumindest über deine Identität. Wie die Gesellschaft dich sieht.
Ja, wie es wahrgenommen wird, also das auf jeden Fall, also und auch über ja eben Freiheitsrechte, so, also hast halt, bist du halt teilweise bist du einfach den Entscheidungen ausgeliefert von Behörden, ob du eben ja, deinen Namen im Ausweis führen kannst. Also, das ist ein Fall von auf See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. So, das, also, das heißt, es drückt ja diesen Kontrollverlust aus.
Ja.
Genau, wenn eben Leute darüber aus fremd entscheiden, das ist nicht besonders angenehm. Und das ist was eben queere Menschen erleben. Also, es ist ein negativer Kontrollverlust, aber es ist einer.
Ja.
Und ja, es kann halt sehr, sehr wertvoll sein, Kontrolle zu reclaimen auch.
Mhm.
Oder eben zu spielen, sie abzugeben. Deswegen gibt es natürlich auch viel Überschneidung von BDSM und Queerness.
Beim Thema Kontrollverlust gerade?
Ja, genau. Also da kann es eben sein, dass man eben, ja, ich habe sonst keine Möglichkeit, über irgendwas Kontrolle zu haben. Haben wir ja schon drüber gesprochen, warum möchte man eine BDSM-Kontrolle haben, wenn du in deinem Alltag dir sehr, sehr viel davon abgesprochen wird oder... Und dann kann
du zumindest das Gefühl hast, dass du über manche wichtigen Dinge die Kontrolle einfach nicht hast.
Ja, da kann es halt sehr wichtig, da kann es sehr hilfreich sein, also wenn du eben das als Top zum Beispiel ausleben kannst und da eben als machtvolle Person wahrgenommen werden kannst in diesem Session-Szene-Kontext, der dir, sagen wir, im realen Leben vielleicht verwehrt bleibt.
Mhm. Und eine andere Sache ist auch, gezwungen werden, etwas auszuleben.
Mhm.
Ich habe schon häufiger von Leuten gehört, dass sie etwas gut finden dürfen, dadurch, dass sie gezwungen werden, das etwas zu tun.
Ja, oder es den Anschein hat, gezwungen zu werden.
Genau, es den Anschein hat, gezwungen zu werden. Also eine queere Seite dieser Person, die eigentlich im Alltag versteckt werden muss, aber innerhalb einer BDSM-Session, wenn diese Person dazu in Anführungszeichen gezwungen wird, das auszuleben, dann darf sie es auch gut finden.
Genau, das ist nur ein Kink. Das ist ja nicht wirklich.
Genau. Also entweder vor sich selbst oder im Prinzip vor der Gesellschaft, dass sie halt, sie können es nicht offen sein, aber in diesem Setting können sie sich erlauben.
Genau, also gesagt, natürlich Forced Feminization, also eben, ja, also sozusagen die ist, also bestimmt kann man das andersrum spielen, aber prinzipiell ist der Gedanke, dass ein Mann gezwungen wird, eine weibliche Rolle zu performen.
Mhm.
Und das ist was einen großen Anreiz hat. Und ich kenne einige Transfrauen, die so sich selber gefunden haben. Es gibt auch Leute, die es einfach so machen und wo es einfach tatsächlich ein Kink ist und ihnen Spaß macht, aber die Grenzen sind halt fließend. Und das ist halt einer, wo Queerness mit reinspielt. Und wir haben in unserer Kink-Shaming-Folge mehr darüber gesprochen,
um
mehr Jubiläum zu sein.
Darüber hinaus gibt es auch Forced B. Also man wird gezwungen, sexuelle Aktivitäten mit dem wahrscheinlich gleichen Geschlecht auszuüben oder dem anderen Geschlecht, also halt mit dem Geschlecht, mit dem man für gewöhnlich nicht eine sexuelle Beziehung eingehen würde.
Mit einem Geschlecht, mit dem man normalerweise keine. Es gibt ja mehr als zwei.
Genau. Und auch da gibt es eben sehr viele Aussagen. Also Leute, die eigentlich wie sind.
Die Interesse haben, die halt...
Ja.
Um die Bisexualitätsfolge anzuspielen, auf der Kinsey-Skala nicht direkt an einem Ende sitzen.
Genau. Muss es nicht sein. Es kann auch andere Anreize geben dafür, aber auch Personen, die eben eigentlich schon Interesse an so etwas hätten, die sich aber auch eben nur erlauben in einem Umfeld, wo die Personen sind, die entscheidet, mit wem sie jetzt eine sexuelle Beziehung eingehen.
Ja, ja, genau. Ja, aber ja, ich bin keine studierte Forstwirtin.
Ich auch nicht.
Deswegen können wir es. Es ist halt nicht genuin meine Spielart, aber wir kennen Berichte.
Genau, wir haben mit einigen Personen gesprochen, die das sehr gerne machen, bei denen das eine sehr beliebte Spielart ist.
Richtig, die können sich ja auch nochmal im Forsthaus treffen.
Also wir haben jetzt alles abgedeckt. Wir haben BDSM, wir haben Rollenspiel, wir haben Queerness und dumme Witze.
Mhm, ja, genau. Es gibt natürlich weitere Überschneidungen der Themen und einer der Gründe, warum wir angeschrieben wurden, war halt die Diskrepanz davon, wie Kontrollverlust in verschiedenen Bereichen wahrgenommen wird. Also eine Hörerin mag es beim BDSM sehr, aber im Rollenspiel gar nicht.
Mhm.
Wie ist das bei uns? Sind wir da ähnlich? Also mögen wir es nicht auf dieselbe Weise?
Ich mag es nirgends auf unterschiedliche Weise. Ich habe im BDSM, wenn es darum geht, Kontrolle zu nehmen oder abzugeben, habe ich sie, glaube ich, lieber, als sie abzugeben. Aber ich bevorzuge eigentlich die Kollaboration. Und es ist im Rollenspiel ähnlich. Ich mag Kollaboration. Ich fühle mich als SL und als Spielende am wohlsten kontrollmäßig irgendwo in der Mitte. Also wie beim Dreier.
Stress überfordert mich, die Position in der Mitte. Jetzt bin ich zu Ace für.
Nee, ich hab tatsächlich einfach so gerne so ein gesundes Mittelmaß einfach, das man gemeinsam erstellt. Also wir haben drei. Wie ist bei dir?
Ich kann beides einvernehmlich machen, also so eine Kontrolle im BDSM abgeben, als auch im Rollenspiel. Im BDSM brauche ich dabei ein größeres Sicherheitsnetz. Mhm. Also müssen mehr Voraussetzungen geschaffen werden, damit ich das A will und B kann.
Mhm. Ja, da setzt man sich nicht einfach auf einer Großconvention an den Tisch und sagt, lass mal spielen. Das passiert nur im Rollenspiel, nicht im BDSM bei uns.
Ja, und ich glaube einfach, Leute erleben es unterschiedlich, weil die beiden Erlebniswelten auch einfach unterschiedlich genug sind. Also es ist ja nicht, also wenn BDSM und Rollenspiel dasselbe, das erzählen wir ja immer wieder.
Wir machen Vergleiche, es ist keine Gleichsetzung.
Genau, es wird oft missverstanden, aber ja, genau. Und ja, es sind unterschiedliche Erlebniswelten und die kreativere Kontrolle im Medium-Rollenspiel ist ungleich halt der Kontrolle in einem
BDSM-Setting über seine eigene Person.
Ja, oder halt die Kontrolle in einem DS-Sinne und sowas. Das sind halt ganz andere Ebenen, auf denen gespielt wird. Mhm. Und natürlich kann man das in einem Bereich mögen, eventuell weil es sexualisiert ist, was das Rollenspiel ja selten ist. Oder weil es mit einer einzelnen Partnerperson mit einem anderen Vertrauenslevel ist. Oder man kann es eben halt nicht mögen im Rollenspiel, weil halt, ja, da eben eine Geschichte erzählt wird. Man möchte gern eben eine Kontrolle darüber haben, wie die Geschichte erzählt wird, wie der Charakter funktioniert oder was auch immer. Das sind ja einfach andere Dynamiken.
Genau, ist genauso vorstellbar, dass andersrum, dass eine Person im Rollenspiel sagt, ja, den Charakter habe ich erschaffen, aber ganz ehrlich, es wird eine coole Geschichte rauskommen, ich vertraue euch da. Ich brauche nicht super viel Kontrolle über meinen Charakter. Andererseits, in dem BDSM-Sinne, nee, da geht's um mich. Ja, da kann ich keine Kontrolle abgeben.
Ja, das ist auch nicht Player-Agency. Du bist halt, das ist einfach deine Agency, genau. als Mensch, die da auf dem Plan steht.
Ganz genau. Und das ist halt einfach was anderes. Und da hat einfach jeder unterschiedliche Wünsche für unterschiedliche Doris.
Ja, und so unangenehm es sein kann, wenn im Rollenspiel man die Kontrolle über die Situation verliert und Dinge passieren, die einem nicht gefallen. Ich glaube, dass in einem im BDSM oder allgemein bei sexuellen Handlungen.
Ist das nochmal eine ganz andere Kategorie?
Das ist eine ganz andere Qualität und das sollte man auch nicht gleichsetzen. So.
Nee, auf keinen Fall.
Genau, aber beim Rollenspiel ist halt auch eine Frage der Wahrnehmung, ob das einen Unterschied macht, wie die Kontrolle weg ist. Also wenn du Rollenspiel als Medium zum Geschichtenerzählen siehst, was für eine Perspektive ist, die wir hier sehr vertreten haben, dann natürlich ist es da auch okay, wenn andere Impulse in die Geschichte kommen und die kreative Kontrolle eben bei jemand anderes ist oder man sie teilt und es einfach ja gemeinsam in der Geschichte gearbeitet wird. Aber es gibt ja auch durchaus den Gedanken, dass Rollenspiel einfach ein Gesellschaftsspiel ist und Leute die Geschichte eher als ein Produkt sehen. Es gibt am Ende eine gemeinsame Geschichte, wenn wir drüber reden, aber das Spiel ist nicht die Geschichte. Wir erzählen nicht die Geschichte, das ist nicht, was wir tun, sondern wir interagieren mit den Regeln. Wir treffen Entscheidungen durch unsere Avatare. Mhm. Und dieser Gesellschaftsspielansatz, natürlich fühlt sich das schlechter an, wenn da Kontrolle weggenommen wird. Also, wenn du halt deine Spielzüge nicht machen kannst, sondern jemand anderes für dich zieht in einem Gesellschaftsspiel, das fühlt sich nicht gut an.
Genau, es fühlt sich unfair an. Als hättest du deinen Spielzug nicht. In dem Sinne.
Genau, also da gerade, wenn man es sehr als Spiel sieht oder je mehr man es als Spiel sieht, das Rollenspiel, umso mehr braucht man halt die Kontrolle über die mechanikrelevanten Handlungen und die mechanikrelevanten Entscheidungen. Also wenn man sieht, ja, es gibt hier eine Herausforderung, die ich besiegen muss, die ich überwinden muss, dann ist es natürlich was anderes, wenn halt eben einem die Taktik untergraben wird durch irgendwelche Handlungen.
Mhm. Ja. Aber ich meine, die Frage steht auch im Raum, kann man in einem interaktiven Spiel überhaupt jemals die Kontrolle vollständig haben oder vollständig abgeben?
Ich glaube, an dem Punkt hört es auf, interaktiv zu sein. Mhm. Und das stört nicht Spielende. Und ja, sagen wir mal, BDSM ist halt auch ein Spiel.
Es ist auch schon ein bisschen interaktiv.
Es ist auch ein interaktives Spiel. Und da sind halt beide Leute beteiligt oder mehrere Leute beteiligt. Und auch da hast du die Kontrolle niemals vollständig und du kannst niemals vollständig abgeben. Und du kannst dich halt dem annähern, genauso ist halt ein Rollenspiel. Und ja, es ist halt für manche Spiele störend, wenn es aufhört, interaktiv zu sein für einen Augenblick. Mhm. Andererseits, ja, wir sind es halt gewohnt, zum Beispiel für andere Medien wie Computerspielen?
Dass es Zwischensequenzen gibt, wo man nicht eingreifen kann, wo man seinen Charakter gerade nicht bewegen kann, wo man einfach nur erlebt, was gerade passiert.
Genau, dass Elemente des Spiels nicht interaktiv sind, mhm. auch wenn es generell ein interaktives Erlebnis ist.
Ja.
Und ja.
Das ist wahrscheinlich übertragbar ins Rollenspiel, ich bin mir ziemlich sicher.
Ich glaube, man kann entsprechende Erwartungen schaffen, wenn man eben deutlich macht, das ist jetzt gerade eine Zwischensequenz. Das ist was wie, ich möchte jetzt gerade das Setting einmal kurz setzen, beschreiben.
Mhm. Eure Reaktionen könnt ihr danach beschreiben, ich sage, wenn ich fertig bin.
Genau. Ich frage euch, was tut ihr oder sowas. Es gibt ja durchaus Rollenspiele wie die Podcast-Sachen, die einem da sogar so Formeln an die Hand geben, zu sagen, okay, jetzt reagiert ihr oder was auch immer. Und ich glaube, es kann das Spiel besser machen, wenn man nicht immer durcheinander schreit.
Ja.
Also
ja.
Spotlight-Verteilung funktioniert eigentlich auch nur, indem man für einen Moment
zurücktritt.
Die Interaktion, also sozusagen auf seine Interaktion verzichtet oder ja eben auch mal ja was passieren lässt.
Ja.
Ohne unmittelbar zu reagieren. Du brauchst halt auch nicht wirklich einen Live-Feed die ganze Zeit, wie ein Charakter guckt, wenn du jetzt sagen willst. Also, wenn man zusammen am Tisch sitzt, ja natürlich, man sieht die Reaktion der anderen.
Ja.
Aber wenn man gemeinsam in einem, ich sag mal, in einem Telefongespräch ist und man nicht mit Videocall ist,
ja,
kann man halt durchaus auch mal eine Weile ruhig sein. Die anderen kriegen gar nicht mit, wie du reagierst.
Ja.
Und das sollte man hoffentlich nicht so sehr als Belastung wahrnehmen oder zumindest den Spielspaß der anderen brechen, um immer wieder zu sagen, mein Charakter guckt gelangweilt dazu. Ich runzel die Stirn. Derweil schärfe ich mein Schwert. Ja, manchmal ist es halt, ist das nicht so wichtig, dass du diesen Beitrag leistest. Also,
genau, wenn zurückgefragt wird, ob irgendjemand sich noch einbringen möchte an diesem Punkt, dann kann man sowas sagen, wenn es nicht gefragt wird, muss man es nicht immer reinrufen.
Ich glaube, im Moment der Stille ist genau, andere zu unterbrechen,
um
seine Reaktion reinzuspreien. Also, natürlich möchte auch alle das Spotlight haben, es möchten sich alle beteiligen, man möchte sich nicht langweilen. Es gibt sicherlich bei jeder Gruppe einen Punkt, an dem eine Szene zu lang ist, oder eine Beschreibung.
Ja, wo sich irgendjemand nicht mehr zurückhalten kann.
Oder einfach, wo es sich unangenehm anfühlt, auch wenn man sich zurückhalten kann.
Ja.
Und den Punkt sollte man finden. Sollte versuchen zu finden. Aber jetzt generell zu sagen, jeder hat zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig das Recht zu reden, ist nicht, wie Gespräche funktionieren. Und es ist auch nicht, wie mechanische Spiele funktionieren. Es gibt Zugreihenfolgen.
Ja.
Es gibt Sachen, die einfach chronologisch nacheinander passieren müssen. Von der Kommunikation her. Und ja, das ist nochmal die Frage, was wird mit der Kontrolle gemacht gerade? Also in der Zwischensequenz. Wenn die nicht beschreibt, wie dein Charakter handelt, sondern wenn die einfach beschreibt, wie alles andere, was drumherum passiert, dann kommt deine Reaktion. Aber du musst halt abwarten, wie es vollständig ist, um passend
reagieren zu können.
Da muss halt das Vertrauen in die Spielleitung da sein, also muss in dieser Runde geschaffen werden, dass rechtzeitig gestoppt wird, um reagieren zu können.
Mhm.
Eventuell ist es halt auch okay, mal nicht zu unterbrechen.
Mhm. Fällt mir persönlich immer schwer, aber ich übe.
Ja, es gibt natürlich auch mal Spielmechaniken, die einfach mehr Erzählrecht um etwas geben.
Mhm.
Also bei Indie-Spielen ist es durchaus so hier, und weil du das und das gemacht hast, darfst du erzählen, wie es ausgeht.
Ja.
Das ist auch so ein Zwischensequenzen-Moment, wo eben, also dieses Erzählrecht ist ja nichts wert, wenn alle anderen das auch haben.
Genau, wenn alle anderen einfach gleichzeitig reinreden und
das sagen, nee, das passiert jetzt nicht, wie wäre es, wenn. Also, natürlich.
Ich habe einen besseren Vorschlag. So,
ja, das ist schön für dich, aber.
Ich habe es jetzt entschieden.
Mhm. Und ja, oder ich habe Erzählrecht, lass mich kurz was erzählen.
Mhm.
Genau, also das gibt es auch in Indie-Spielen, den Moment, wo praktisch die Interaktion von dem Moment weg ist und eine Person agiert. Ja, auch im BDSM hat man die Kontrolle jetzt selten wirklich vollständig. Man kann den Anstand von Kontrolle aufrechthalten, natürlich.
Ja.
Und das ist aber auch kein Kippschalter-Kontrolle.
Nee, also wirklich nicht. Das sollte über den Verlauf der Sendung bisher auch klar geworden sein, dass es eben verschiedene Arten von Kontrolle gibt, verschiedene Mengen an Kontrolle, die man abgeben oder behalten kann. Und wer der Meinung ist, dass Kontrolle ein Kippschalter ist und entweder ich habe sie oder alle anderen haben sie und es gibt nichts dazwischen, der geht für gewöhnlich verantwortungslos mit Kontrolle um.
Ja, kann man davon ausgehen. So, ja, du bist mal top, jetzt regel mein Leben. Ist ja auch nicht so.
Ist in den meisten Fällen nicht hilfreich.
Du hast mir nicht befohlen, meine Stromrechnung zu bezahlen. Ja, aber du hast es auch vorher 20 Jahre hingekriegt. Ja. Den Anschein von Kontrolle, also Illusion of Control und sowas, gibt es, ich habe ja schon gesagt, ist BDSM nicht unwichtig, aber im Rollenspiel gibt es auch viele, die das so versuchen aufrechtzuerhalten. Man hört ja öfter so von Spielleitungen, die halt so tun, als wäre alles vorausgesehen und geplant gewesen, anstatt zuzugeben, dass sie mal fusiert haben oder überrascht wurden. Also egal, was die Spielenden machen, im Nachhinein sagen sie, ja, okay, das ist gut, dass ich vorbereitet war, oder?
Ja, genau, ich das habe ich alles so geplant. Ich hatte schon den Verdacht, dass ihr das tun würdet. Ich dachte mir, dass ihr in diese Richtung gehen würdet. Oder ich war auf alles vorbereitet, was ihr hättet tun können. Und das ist meistens nicht wahr, würde ich behaupten. Also es mag Spielleitende geben, die sehr viel planen und auf sehr vieles vorbereitet sind, aber dass sie niemals überrascht werden, kann ich mir nicht vorstellen.
Und ja, ich weiß noch nicht, warum man das hat. Also,
warum man diesen Ruf haben möchte.
Ja, genau, aber es ist halt so ein Spieler, auch ein Tipp, den man halt Spielleitenden gegeben hat. Das ist wahrscheinlich eher so in so 90er Jahre traditionellem Kram.
Mhm. Also daraus spricht ja schon irgendwo eine Angst vor Kontrollverlust oder vor dem Anschein von Kontrollverlust.
Genau, als ob das ein rufschädigend wäre, nicht alles vorausgesehen zu haben.
Ja, und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, warum der Ruf, alles geplant zu haben oder alles vorausgesehen und geplant zu haben, besser ist, als der Ruf, gut improvisieren zu können. Beides sind gute Fähigkeiten, die für Spielleitungen hilfreich sein können.
Ja, ich glaube, wenn man diesen Anschein haben will, zum einen ist halt viel planen und alles vorausgesehen zu haben, impliziert, nicht jeder kann Spielleitung sein.
Ja, das stimmt halt genauso für improvisieren können. Also,
ja, genau.
Wenn du nur gut genug improvisieren kannst, und ich zum Beispiel kann das nicht, dann brauchst du ja weniger Vorbereitung. Dafür ist es aber halt in dem Moment eine unglaubliche Gedankenanstrengung, auf viele Sachen reagieren zu können, und du musst ja trotzdem vorbereitet sein, um gut improvisieren zu können.
Ja, bist du ein bisschen gerade klar. Genau, aber es wirkt halt mächtiger, wenn du alles wusstest. Und
ja,
es erhebt die SL halt. So egal, was sie tun können. Ich habe es vorausgesehen. Es ist schon durchaus etwas, was ein Machtgefälle aufbaut.
Ja, ja.
Also, und auch im BDSM halt, wenn es so wirkt, dann hat man über alles die Kontrolle als Top. Das baut das Machtgefälle mehr auf.
Das stimmt.
Und das ist durchaus ein Anschein, den man erwecken kann, aber im Rollenspiel ist die Frage, wie sehr möchte ich dieses Machtgefälle aufbauen? Also ist das was ich betonen muss als Spielleitung?
Und in dem Sinne gefragt, wozu? Zu welchem Zweck?
Ja, also, ja, um sich geiler zu fühlen, Bewunderung zu erhalten, glaube ich. Keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, ich habe auch schon genauso viel Bewunderung gesehen für Leute, die einfach aus dem Stegreif großartige Sachen für die Gruppe improvisiert haben.
Ja, es ist halt eben gruppendienliches Spiel. Also, ich glaube, da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Früher war das ein größeres Problem mit Player Agency, weil solche Denkweisen mehr gefördert wurden durch, ich sag mal, Ratgeber und Szenegrößen. Und heute ist es halt mehr so, ja, spielt eine coole Story und macht. Wir sind eine Gruppe Freunde, die am Tisch sitzen und wir spielen zusammen, wir bauen eine Geschichte.
Und das Ziel ist, eine coole Geschichte zu haben und zusammen Spaß zu haben.
Genau, und nicht so.
Und nicht, dass einer,
ich als Spielleitung hab sie eine teure Fähigkeit kaufen lassen und jetzt sorge ich dafür, dass sie ihnen einfach leid tut. Das ist halt, wenn man sich halt zum Beispiel John Wick anguckt, das ist nicht den Keanu Reeves Film, sondern den Spieldesigner. Ja, da auch Seven Seas geschrieben hat. Das ist ein endloser Quell schlechter Spielleiter oder ich sag mal toxischer Spielleiter-Tipps, wo du damit sorgen kannst, dass deine Gruppe auf jeden Fall unglücklich wirst, wahrscheinlich du auch selber.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Das klingt total gut.
Das war lange Zeit halt einfach fame und beliebt.
Mhm.
Und ja.
Na cool, lieber den Film an.
Ja, genau, das ist spannender. Nee, da sich die Kultur verändert hat, ist es halt gar nicht mehr so dieses, nicht mehr ein Kampf darüber, wer die Kontrolle hat und am Spieltisch gerade, sondern ein bewusstes Teilen.
Ja.
In der Regel. Und das Machtgefälle ist weniger steil im Rollenspiel und wird weniger artifiziell erhalten.
Mhm.
Und das schafft für mich persönlich eine angenehmere Dynamik an Tischen. Und ich befürworte diese Entwicklung.
Absolut. Und vielleicht konnten wir hier auch ein bisschen mit so ein bisschen alten Begriffen aufräumen, die dadurch eigentlich ein wenig an Bedeutung nicht unbedingt verloren haben, aber die
man positiv belegen kann.
Die man positiver belegen kann, wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken kann, dass die nur noch auf Klischees zurückgreifen, weil es in der aktiven Szene nicht mehr wirklich gelebt wird.
Das gibt es immer noch bestimmt, aber ja, also Railroading, wie gesagt, das kann man auch einfach als Plotstruktur verwenden oder als eben die Technik, eine Railroad einzuhalten, das bewusst und konsensuell machen, genauso wie man Player Agency einfach als gegeben voraussetzen kann, dass Leute davon ausgehen, dass die Spielenden Einfluss auf die Handlung haben und Einfluss auf ihren Charakter, was beitragen dürfen.
Es wollen und es dürfen und das ist in keinem Sinne was Schlechtes.
Die Spielleitung hat nicht das Ziel, im Spiel das zu beschränken. Also sollte weder sich als Ziel setzen, noch sollte das Spiel davon ausgehen, dass das Ziel ist. Oder die Spielende soll auch nicht davon ausgehen, dass die Spielleitung das Ziel hat, sie zu beschränken.
Ja.
Und die Frage ist natürlich auch jetzt im BDSM, ist das, glaube ich, jetzt nicht notwendigerweise auf dieselbe Weise oder durch dieselben Gründe, aber auch eine Entwicklung, dass eben Leute besser damit umgehen können, dass es Agency gibt, dass Machtgefälle nicht so steil sind, dass es eben auch eine Teil, dass das eben Kontrolle bewusst abgegeben wird und man mehr weiß, wie eine Metaebene funktioniert und man mehr weiß, dass eben auch einfach man bedürfnisorientiert sein BSM gestalten kann und Sicherheitstechniken das Spiel nicht ruinieren. Ähnlich wie eine Rollenspielszene. Und ich denke eben, dass halt, ich sag mal, jemand, der von John Wick das Spielleiten gelernt hat und jemand, der in die unangenehmen Ecken der Oldschool-BDSM-Szene geraten ist, haben ein ähnliches Verhältnis von Anschein von Macht und Kontrolle aufrechterhalten und Leute irgendwie manipulativ schlechter dastehen lassen, damit sie sich cooler fühlen.
Ja, damit sie das Gefühl haben, es richtig zu machen und
BDSM oder Rollenspiel zu gewinnen,
genau.
Indem die anderen sich schlecht fühlen. Und das ist ja... Es mag sein, dass es Subs gibt, die da Spaß dran haben, aber auch das ist mit vorheriger Absprache und Sicherheitstechniken besser.
Ja, richtig. Am Ende gewinnen alle, wenn man mit Konsens und Absprachen ordentlich umgeht.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist halt eine Kultur, bei der das nicht alles der Default vorausgesetzt wird und alle erstmal davon ausgehen, dass sie eine gewisse Kontrolle darüber haben, wie sie selber in der Szene auftreten und spielen dürfen und wie sie selber halt hineingehen und was sie machen. Das ist ja auch wichtig. Also dass man, ich glaube, das ist halt auch der Kontrollfluss, der sich am unangenehmsten anfühlt, wenn man die Kontrolle über seine Identität, seine eigene Agency als Mensch verliert. Und das ist eben einer, den, glaube ich, alle versuchen zu vermeiden fast und den man sich aber auch nicht reinreden lassen sollte, sondern ihr dürft die Kontrolle darüber behalten, wer ihr seid. Ihr dürft ihr selber sein und das müsst ihr nicht abgeben.
Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Hervorragend. Dann haben wir jetzt die 50. Folge aufgenommen. Das heißt, wenn ihr uns irgendwelche Gratulationen zu 50 Folgen geben wollt, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie schade es ist, dass wir jetzt seltener, aber immer noch senden, oder einfach irgendwas zur Folge sagen wollt, dann...
Was ist euer liebster Kontrollverlust?
Genau, einfach kontrollieren wollt, ob die E-Mail-Adresse funktioniert oder so. Schreibt uns an nerdistyourhobby@gmail.com oder kommentiert auf nerdistyourhobby.de, wo alle Folgen einzeln zu finden sind. Da kannst du mal darum, dass der Kommentar freigeschaltet ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall nichtsdestotrotz darüber.
Wir lesen auch alles.
Genau. Und ihr könnt es natürlich auf den sozialen Medien folgen, mit uns interagieren. Wir sind auf Twitter, Facebook und FetLife als nerdistyourhobby und auch dort interagieren wir mit uns, mit euch und jeder gleich geteilte Post hilft natürlich und zwischen den Folgen werden wir auch dort weiterhin aktiv sein, Shoutouts geben und so weiter. Und natürlich, wir sind ein Podcast und das heißt, wir kommen nicht aus, ohne euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns liken sollt, uns subscriben sollt und 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes bzw. Apple Podcast schreiben. Und das hilft mich tatsächlich, beliebter zu werden und uns in Erinnerung zu behalten. Und dasselbe tun natürlich auch Shoutouts einfach auf der persönlichen Ebene. Sprecht darüber, postet darüber, wenn ihr Gefallen an unserem Podcast findet. Das freut uns auch jedes Mal, taggt uns da auch sehr gerne. Oder ja, eben sprecht halt mit euren FreundInnen darüber. Und wir geben auch natürlich gerne Shoutouts an Leute, Podcasts. Und da wir bei der 50. Folge sind, möchte ich den Fußball-Podcast 50+2 shoutouten. Der ist relativ neu, ist von der OneFootball-Crew, OneFootball-Fußball-Seite-App. Auf jeden Fall, die haben einfach coole Leute, die nerdy Sachen sagen. Also im Sinne von tief in Fußballstatistiken reingehen, nerdy, aber auch einfach Vergleiche über Herr der Ringe, sowas wie, wenn Christian Groß in den Wald geht, verneigen sich die Ents vor ihm. Das ist ein sehr alter Fußballtrainer, der war eine Weile bei Schalke 04 unter Vertrag stand. Mhm. Solche Überschneidungen, ich dachte, das ist etwas, was uns zeigt.
Das könnte einige unserer HörerInnen interessieren.
Genau, und wenn nicht, dann habe ich halt einfach einen Podcast geschaut, der mir gefällt. Wenn ihr von mir persönlich noch mehr hören wollt, Serena war leider dabei. Ich war beim Nerding und Niveauvollen Trash Talk zu Gast und habe dort über ein paar Filme und Vampire die Maskerade gesprochen. Das sollte jetzt auch roundabout diese Woche draußen sein und ihr findet es auf jeden Fall in den Shownotes.
Das wird man hören.
Genau wie man uns hören wird, wenn auch als nächstes in roundabout 4 Wochen.
Ganz genau. Also, genieß die Pause, nimm das Tempo raus, hör das Archiv und willkommen in deinem neuen Leben.